Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football mit der Hate Week und der Preview auf die Conference Championship Games. Wir haben unsere Karteikarten sortiert. Wir haben die Vergangenheit in Teilen vergessen. Wir haben alle Computer bemüht und jetzt können wir drüber berichten. Alle wieder auf dieser Seite des Atlantiks. Jan Wegwerth von Triple Option, willkommen zurück.
Moin moin und ich bin echt geladen.
Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo Christian.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann kriegt Jimbo Fischer immer noch jeden Tag 782.342,52 € von der Texas A&M University. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Hast du das selber ausgerechnet?
Nikola schätzt mich aufgrund meiner mathematischen Fähigkeiten, deswegen bin ich Teil dieses Podcasts.
Nikola?
Ich guck mal kurz, was die auf Malta hier für harten Alkohol haben. ja, oh mein Gott.
Was gibt's denn? Gibt's ein typisch maltesisches Getränk? Jetzt sag nicht Malteser Aquavit, sondern irgendeinen maltesischen Schnaps, der berühmt dafür ist, dass man sich damit richtig die Lichter ausblasen kann oder so?
Mir ist nichts bekannt, nein.
Okay, schade.
In der Richtung? Der Westerwald hätte ein 80%iges Basaltfeuer zu bieten. Und nein. Ich bin dem noch nicht zuträglich geworden, sonst kannst du mich vermutlich auch beerdigen. Also.
Okay, gut. Das ein oder andere diese Woche musste man sich vielleicht auch schön trinken, aber der Reihe nach. Also, es wurden viele Spiele gespielt. Es gab die knapperen Spiele, die weniger knappen Spiele. Es gab den Egg Bowl, Jan. Gibt's irgendwie, also das Spielerische interessiert uns ja beim Egg Bowl eigentlich grundsätzlich weniger, aber das Drumherum, gab's irgendwas Berichtenswertes?
Ich fand's ein bisschen enttäuschend. Also nicht, dass ich ein Problem mit 17-7 habe. Ich muss ja meinem Klischee auch entsprechen. Ein defensiver Egg Bowl war mal was Neues. Aber mir hat so ein bisschen Chippiness gefehlt. Also es gab diese eine Situation, Jackson Dart, der Ole Miss Quarterback, der sowieso angeschlagen war. Der wurde irgendwie bei einem Third and Long ist er gelaufen und ist eigentlich einer der zwei Yards zu kurz gewesen, aber natürlich musste der Bulldogs-Verteidiger richtig in ihn reinschädeln, damit der ganze Drive weitergeht. Und ich glaube, das war, glaube ich, der Drive zum 17-7 Touchdown. Das war so das Einzige, was mir da aufgefallen ist. Aber selbst da gab es dann keine Massenprügelei danach, von daher war ich so ein bisschen enttäuscht. Also, das war durchaus spannend, lange Zeit, aber so der Killshot, sagen wir mal, der hat so ein bisschen gefehlt und es gab auch keine, zumindest kann ich mich gerade nicht daran erinnern, keine wirklich dämliche Aktion. Das war so ein bisschen, ich fand ja schon die letzten Jahre, also Lane Kiffin gegen Mike Leach, da hatte man sich irgendwie schon gefreut, dass das Ganze nochmal auf eine andere Stufe gehoben wird, aber das wurde ja eher ein bisschen ruhiger, trotz dieser zwei eher exzentrischen Figuren. Jetzt hat man natürlich leider Mike Leach nicht mehr dabei gehabt und auch seinen Nachfolger ja schon nicht mehr dabei gehabt, Zach Arnett. Ja, war, wie gesagt, also spielerisch war das okay. Die Bulldogs haben das wirklich aggressiv versucht zu gestalten als großer Underdog mit ihrer Front, sind viel geblitzt, haben ihre beiden Linebacker, Jet Johnson und Bookie Watson, halt viel nach vorn geschickt. Hat auch ganz gut geklappt, nicht viele Sacks, aber Dart konnte kaum Dropbacks machen, das Laufspiel hatten sie am Anfang auch im Griff. Aber dann in der zweiten Halbzeit wurde das ein bisschen besser bei Ole Miss. Und Mississippi State, muss man auch ganz klar sagen, die haben halt ihre Chancen vergeben. Die haben zwei Field Goals versäbelt. Und Ole Miss hat irgendwann das Laufen mit Quinshon Judkins, mit ab und zu auch Jackson Dart, mit Bentley, mit dem Backup Running Back, der ein paar wichtige Plays in einem Drive hatte, gemacht. Dann eben ein gutes Play, Third and Short, ein Play-Action mit einem Tight End Delay, also der sehr spät auf eine Route kommt, Caden Priestcont, der hat dann den Touchdown gemacht, den entscheidenden zum 17-7. Die Frage ist so ein bisschen, die man sich stellt, also Ole Miss hat die Aufgabe erfüllt, aber es wird womöglich schwer mit einem New Year's Six Bowl, denn ich hatte das letzte Woche falsch berichtet, dachte, naja, wenn sie gewinnen, dann sieht das natürlich ganz gut aus. Das Problem ist, und da werden wir nachher noch drüber reden, dass ein Platz wegfällt, weil der Orange Bowl ja ein Tie-In mit der ACC hat. Und das könnte jetzt also ein Team, was unter Ole Miss gerankt ist, Louisville, könnte durchaus dann eben den Vorzug kriegen oder würde den Vorzug kriegen im Orange Bowl. Und das könnte also da dazu kommen, dass Ole Miss womöglich mit Missouri sich um den letzten Platz streitet. Und da kann es ja durchaus so sein, dass es vielleicht gar nicht um das beste Ranking geht, sondern um das attraktivere Team. Und Ole Miss ist ja sowieso hinter Mizzou gerankt. Aber da kommen wir gleich zu.
Thema wegschädeln. Ich glaube, da kommt nichts an unseren Kollegen von Boston College letzte Woche ran. Aber ja.
Also mal ganz im Ernst. Das war ja nicht nur, da haben ja viele gesagt, guck mal, das ist Textbook-Targeting. Das halte ich für untertrieben. Da ist er einfach abgesprungen und hatte nur das Ziel, mit seinem Kopf den Kopf des Gegners auf, keine Ahnung, 1,50 Meter Höhe zu treffen oder so. Also 1,50 Meter in der Luft. Sowas habe ich auch selten gesehen. Also das war schon sehr speziell, da muss ich auch sofort an dich denken, Nicola, darum wurdest du instantan verlinkt.
Ja, aber das ist also, ich habe es auch direkt weitergeleitet an die Schiedsrichter in Deutschland, also an den Schiedsrichterchef in Deutschland. Also kann sicher sein, dass das Video rumgeht.
Also die muss man doch, also
weißt du. Die haben Maßsucht, Leute wie dich als Raketen, ganz ehrlich.
Oh, heute geht's gut los. Also, weiß man da, habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, ist der irgendwie länger gesperrt worden? Weil das
ist ja eigentlich. Ich fürchte nicht.
Ich habe nichts gelesen und von daher fürchte ich auch nicht, aber das wäre eigentlich ein Kandidat, der sich bis Ende der Saison mal das Ganze von der Bank anschauen kann.
Also ich meine, also in welchem Fenster hat der die letzten 15 Jahre geschlafen? Weil also Targeting ist das eine, Head-Up wäre das zweite Thema.
Ja, und vor allem, also das war ja nicht nur Targeting, wie es nicht passieren
sollte. Also
das
Ding ist halt, das wäre auch 1985 eine Flagge gewesen, ja.
Genau, da kann man nicht mit den soften heutigen Regeln ankommen. Also.
Junge.
Unfassbar. Schön, dass du mir den gerade, den hatte ich schon fast wieder vergessen, dass du mir den gerade ins Gedächtnis zurückgebracht hast.
Junge. Was für Trottel. Mississippi State hat einen neuen Headcoach. Das ist der ehemalige, das ist jetzt der OC von Oklahoma, Jeff Libby, Christian. Eine Schule, die hat 1941 auf einen SEC-Titel wartet und zuletzt vor 25 Jahren einmal im SEC-Championship Game stand.
Du möchtest damit also ausdrücken, dass Oklahoma vermutlich eher früher einen SEC-Titel holt als Mississippi State, ja?
Ich würde es nicht ausschließen.
Ja, sicherheitsschematisch nicht ganz so weit davon entfernt. Schon ein bisschen überrascht, dass man dem Kollegen nur ein Jahr gegeben hat. Nicht mal das. Das war ja dieses doppelte Feuern von Fischer und ihm nach dem Spiel zwischen Mississippi State und Florida State. Florida State, sorry, Texas State, ne? Ja. Es ist schwer beim Mississippi State zu gewinnen. Gerade mit der Konkurrenz, die jetzt kommt. Das wird eine heftige SEC-Schedule. Viel Erfolg. Man muss dazu sagen, Oklahoma hat über weite Strecken auch bewiesen, dass man ohne Lincoln Riley offensiv erfolgreich sein kann und Punkte macht. Vielleicht ganz so explosiv habe ich die Offenses jetzt in den letzten Jahren nicht wahrgenommen. Dafür haben sie auch insbesondere dieses Jahr zu viele Probleme gehabt. Das hing aber auch an, nicht nur, aber auch an Quarterback-Play zusammen. Bin gespannt, was er da reißen kann. Aber es ist kein einfacher Job. Da haben sich schon ganz andere Leute die Zähne ausgebissen. Unter anderem der letzte gute Offensive Coordinator von Penn State, Jim Moorhead, der ja da auch nicht wirklich klargekommen ist. Spielt ein tougher Job.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Jeff Levy, der Schwiegersohn von Art Briles ist und in diesen Baylor-Skandal damals verwickelt wurde und sogar auch wirklich aktiv verwickelt wurde, weil ich glaube sogar, dass er einer derjenigen war, der von einer der Betroffenen angesprochen wurde, wo er zumindest Bescheid wusste und nichts unternommen hat. Und auch danach sehr uneinsichtig war gegenüber. Hat er nicht sogar Briles mit aufs Spielfeld genommen diese Saison nach irgendeinem Sieg? Also das ist auf jeden Fall ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt zumindest meinen moralischen Ansprüchen entspricht. Und ich glaube auch vielen anderen nicht.
Ich sehe schon Mississippi State gegen Arkansas, ein richtiger Kracher.
Oh, ja, ganz im Ernst. Also ich glaube, also Jeff Levy ist in der Hinsicht wirklich kein, also ich möchte nicht über ihn als Menschen insgesamt urteilen, aber das ist schon eine heftige Hypothek und das ist auch nicht ganz so, also das ist schon auch in Teilen der Medien durchaus ein bisschen kontroverser diskutiert worden. Und ich finde, dass solche Leute dann so schnell wieder nach oben fallen, gut, ist jetzt natürlich auch eine Zeit her und da war er sehr jung, ist alles richtig und zweite Chancen, dies, das, aber da gibt es viele andere, die vielleicht eher eine Chance verdient hätten, denke ich. Nur so ist es ja in dieser ganzen Briles-Sippe, die fallen alle weich.
Dann kommen wir zum Freitag. Oregon hatte Oregon State zu Gast und dieses Jahr wollte man nicht über Oregon State stolpern. Am Ende ist es ein deutliches 31-7 und Oregon State ist auf Headcoach-Suche, weil Jonathan Smith, der bisherige Headcoach, neuer Headcoach bei Michigan State wird, Christian. Aber Oregon checkt ein fürs Pac-12-Finale.
Ja, ich glaube, das war so eines der Spiele, die wir dann vielleicht meinen, die jetzt leider nicht so knapp waren, wie wir es vielleicht erhofft haben. Das war eine sehr, sehr deutliche Nummer von den Ducks. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte den Beavers da durchaus noch mehr gegönnt. 8-4 ist trotzdem eine tolle Saison, die ja seit langem beste in den letzten Jahren. Am Ende ist es dann die vier Conference-Niederlagen alle vier Niederlagen innerhalb der eigenen Conference. Und das zeigt den Stellenwert von Big Ten und SEC. Oregon State ist jetzt absolut nicht der größte Job, auch in der alten existierenden Pac-12. Das muss man schon sagen. Nur, dass man dann, das Timing war halt auch idiotisch. War das nicht sogar noch am Freitagabend vor dem Spiel?
Ja, die Gerüchteküche brodelte die ganz stark.
Die heizte sich immer mehr an.
Ja.
Die letzten Tage. Ja.
Mir ist das auch klar, dass es auch schwer ist, sowas dann unter, also, es gibt nie ein gutes Timing bei solchen Geschichten. Deswegen bin ich damit verurteilen auch immer relativ vorsichtig. Also natürlich mit Michigan State ist dann der bessere Job. Klar. Ist auch kein einfacher Job, muss man dazu sagen. Ich wiederhole mich. Letztlich muss man halt sehen, ob man da konstant gewinnen kann. Wir erinnern uns an diese eine Playoff-Performance. War das erste oder zweite Jahr vom 4-Team-Playoff? Wo sie dann von Alabama gefühlt 54-10 nicht Connor Cook da der Quarterback?
Ja, und sie haben glaube ich, sogar so ein Shutout, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar.
Reden wir in der Michigan State? Ich bin sicher.
Ja.
Das war, glaube ich, 0-31 oder so.
Ja, irgendwie 31.
Ja, sowas in die Schlagrichtung. Und das ist halt brutal. Du hast halt die üblichen Verdächtigen im Osten damit, mit Penn State, Ohio State und Michigan. Gute Saison für Oregon State, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den Ducks. Das war genau das, was sie gebraucht haben. Nochmal ein dominanter Sieg gegen ein Team, was am Ende sicher in den Top 25, im besten Fall vielleicht zu den Top 15 gerankt sein wird. Unwahrscheinlich nach der Niederlage von Beavers, aber Top 25 sollte in jedem Fall drin sein. Und für mich ist es ein Play-in zu den Playoffs. Jetzt die Partie gegen Washington. Ich sehe die Ducks nicht draußen, egal wie, in welcher Konstellation was woanders passiert.
Dann kommen wir noch später zu, wer ja. wie, wo. Ja.
Ich muss dich in einem Punkt berichtigen, Christian. Oregon State hat letzte Saison eine bessere Bilanz gehabt, weil Jonathan Smith da ja wirklich schon ein paar, also die ersten Jahre waren bescheiden, aber der hat die ja wirklich nach oben geführt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass er die jetzt im zweiten Jahr auf einem ähnlichen Level halten konnte, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Michigan State da zugegriffen hat. Ich hätte das gern gesehen, dass er da bleibt, aber ich kann natürlich verstehen, wenn du nicht mal weißt, in welcher Conference du spielen wirst, beziehungsweise dass du erstmal irgendwie irgendwie als Independent dann durchgehst oder so, dass das natürlich viel Unwägbarkeit bedeutet und daher Michigan State schon auch natürlich insgesamt der bessere Job ist. Oregon State ist ein kleiner Job, der hat es sehr, sehr gut gemacht, ist ja ehemaliger Quarterback da. Das war eine Zeit, in der ich mich ein bisschen in Oregon State kurzzeitig verguckt hatte. Ich mag die Beavers nach wie vor. Aber ist natürlich ein Upgrade. Michigan State ist ein größeres Programm in einer jetzt ja auch, sagen wir, nicht nur in einer größeren Conference, sondern überhaupt in einer Conference. Und das ist natürlich schon auch natürlich ein Lob für die Arbeit, gerade weil es ja sonst oft so ist, dass man eben eher regional verpflichtet. Und Jonathan Smith jetzt sehr stark natürlich Pazifikküste orientiert war und jetzt einfach in einen anderen Bereich kommt, natürlich auch in anderen Staaten jetzt rekrutieren muss. Da wird er natürlich auch den einen oder anderen Assistenten für haben. Aber das ist schon auch ein Zeichen für Vertrauen, dass man jemanden, der noch nicht lange Head Coach ist, der noch eher unerfahren ist, Betonung auf eher, dass man dem jetzt bei Michigan State dann auch entsprechenden Vorschuss einräumt. Vielleicht mal ganz, ja.
Vielleicht möchte man auch mal positive Stories mal auch bei Michigan State von Head Coaches haben.
Ja, nur, ne? Ja, das auch. Und ich glaube, er ist auch wirklich ein Typ, der da wieder Feuer entfachen kann. Ein sehr positiver Typ, ein Players Coach. Das könnte passen. Gut, man weiß es ja nicht. Wir haben bei Mel Tucker auch nichts Gegenteiliges gehört. Von daher sollte man da vorsichtig sein. Aber ich denke, das ist eine gute Wahl. Übrigens, Oregon State hat in der Tat heute Morgen seinen Nachfolger bekannt gegeben. Und das ist Trent Bray, der DC. Also die haben ihren DC jetzt quasi hochgestuft zum Head Coach. Er hat eine Promotion bekommen, wie es so schön heißt. Finde ich eine gute Wahl. Einfach erstens ist auch ein Oregon State Guy, der auch bei den Beavers gespielt hat, der da lange schon Assistant Coach ist. War zwischendurch übrigens mal kurz bei Nebraska. Das ist vielleicht dann auch noch ein Argument für ihn. Nein, das ist vielleicht weniger, aber war da Assistant Coach. DC hat eine gute Defense auf die Beine gestellt, eine Defense, die unangenehm zu spielen ist. Von daher alles Gute an dieser Stelle für Trent Bray. Was man natürlich trotzdem sagen muss, Oregon ist, also man sollte diese Quervergleiche nicht immer machen, die führen zu nichts. Aber wie Oregon gerade spielt, und auch wenn man vergleicht, wie gut Oregon State gegen Washington mitgehalten hat, wir reden nachher noch über Washington, aber Oregon ist pervers gut in Form und Oregon State hat das nicht schlecht gemacht. Trotzdem überhaupt keine Chance gehabt. Man hat das auch gemerkt, die Beavers sind ja ganz, ganz früh schon viel Risiko mit Fourth Downs gegangen, weil sie eben wussten, wir kriegen Oregon sonst nicht geknackt. Wir müssen halt wirklich, alles in die Waagschale werfen und Bo Nix spielt momentan wie der Heisman-Sieger. Ob er das wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber er spielt gerade so. Die Pässe von ihm, der Lauf ist ja eh super stark. Diesmal hat man dann auch ihn selber beim Lauf ein bisschen eingebaut. Man hatte jetzt keine riesige Führung, man hat auch dieses Mist-Field-Goal gehabt auf Oregon-Seite. Und ich hatte so einen ganz kurzen Moment die Hoffnung, dass es spannend wird, als der beste Drive der Beavers zum Touchdown, zu den einzigen Punkten, kurz vor der Halbzeit, ne, unter einer Minute, Uyangalelei mit dem Pass auf Silas Bolden zum 7:14. Nur, du musst dann einfach, du hast noch 41 Sekunden auf der Uhr, guck gerade, du musst dann halten. Du kriegst den Ball am Anfang der zweiten Hälfte wieder. Ne? Das heißt, du kannst dann nochmal punkten, du kannst das Ganze nochmal knapper oder vielleicht sogar ausgleichen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, nix war's. Denn Bo Nix hat dann einen Pass zur Mittellinie und dann halt wirklich einen absoluten krassen Pass, den du niemals werfen darfst, wo er einen Rollout nach rechts macht und im vollen Lauf einen Pass nach links einmal komplett übers Feld, aber wirklich komplett übers Feld, auch tief, der lange in der Luft hängt, wirklich trotzdem ein krasser Pass und Troy Franklin catcht den dann und läuft dann zum Touchdown. War, glaube ich, Man-Coverage und der Cornerback war da nicht so, muss da vielleicht ein bisschen mehr Awareness zeigen. Ich glaube, Cooper war es, Ryan Cooper. Und das war halt 8 Sekunden vor Schluss, 21-7, 8 Sekunden vor Halbzeit, also vor Schluss der ersten Halbzeit. 21-7 und dann, ja, da musstest du halt an Beavers Stelle in der zweiten Halbzeit am Anfang, konntest du halt nicht mit einem One-Score-Game dann versuchen, da ranzukommen oder auszugleichen, musstest fast gleich wieder gezwungen, Fourth Down zu gehen, den hast du nicht geschafft. Die Ducks machen das Field Goal im nächsten 24-7 Three-Score-Game und das lassen sie natürlich nicht nehmen. Und dann haben sie einfach in der zweiten Halbzeit auch die Tür zugemacht. Also die Ducks sind einfach wirklich krass in Form. Also ich glaube, gibt wenig Argumente, momentan nicht zu sagen, dass sie die letzten 4-5 Wochen das beste Team des Landes sind. Ob sie es dann zeigen, ob sie in die Playoffs kommen, ob sie das gegen Washington beweisen, who knows. Aber die letzten 4-5 Wochen waren absolut krass.
Okay, dann kommen wir zu ein paar Blowouts. Texas schlägt Texas Tech 57-7. Arkansas gegen Missouri 48-14. Ein Spiel, über das man gehen könnte, wenn da nicht der neue Offense-Coordinator von Arkansas wäre. Christian, ich war schon mal kurz den Mund aus. Moment. So. Der neue ist ein alter Bekannter. Er hört auf den Vornamen Bobby. Und mehr traue ich mich nicht zu sagen, Christian.
Es gibt, also das kam für mich, also zum einen, um alle Hörer ins Boot zu holen. Sicher, ihr wisst es, es geht um Bobby Petrino. Wo fängst du jetzt an? Das ist halt so ein bisschen das Problem bei der ganzen Nummer.
Wann hört es hoffentlich auf?
Wir können vielleicht bei Mike Zimmer anfangen, der gesagt hatte, ich möchte nie wieder mit ihm zu tun haben, hier ist a gutless bastard. Wie kommt Mike Zimmer dazu? Mike Zimmer kommt dazu, indem Bobby Petrino, nachdem er eine Reihe von, nennen wir es, falschen Absichtserklärungen abgegeben hat, irgendwann mal bei den Atlanta Falcons in der NFL war, zu einer Zeit, als Michael Vick gerade wegen dieser Problematik aufgrund, also wegen dieser
Hundekämpfe,
danke, verurteilt worden ist. Petrino hat dann, nachdem er einen Tag vorher noch mit Arthur Blank, dem Owner, gesagt hatte, du hast einen Head Coach, hat er dann 24 Stunden später, noch vor Saisonende wohlgemerkt, gesagt, nee, ich würde doch den Job gerne bei der University of Arkansas annehmen. Hat das auch getan. Daraufhin dieser Mike Zimmer Kommentar.
Und hinterließ eine Papiermeldung, eine Meldung, ein kleines Zettelchen im Rockerroom, auf dem drin stand, dass er quasi jetzt weg wäre.
Und er hat, glaube ich, erst gesagt, ich höre auf, ich muss hier raus und ich brauche eine Pause. Und ein oder zwei Tage später hat er bei Arkansas unterschrieben und auch wirklich legendäre Nummer bei der Pressekonferenz, bei der Anfangspressekonferenz, so erstmal den Fight-Song intoniert. Also da war das war halt wirklich. Oh. Und bei den Falcons, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, Warrick Dunn, damals Star Running Back, der irgendwie erzählt hat, der hat bei uns beim Essen verboten zu reden. Wir sind erwachsene Leute. Was ist bei ihm verkehrt? Hat wohl mit den Spielern nicht gesprochen. Also Bobby Petrino ist ein Typ, der sehr unangenehm ist. Das, glaube ich, kann man so festhalten.
Unfortunately, the circumstances didn't allow me to finish the season. Das war der damalige Wortlaut.
Die Circumstances, die ihn ein oder zwei Tage später zu der University of Arkansas geführt haben.
Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben Absichtserklärungen bei seinem damaligen Job der University of Louisville, dass er diese Universität von Louisville nicht verlässt. Das hat nicht funktioniert. Wenn man das erste Bild, was bei Bobby Petrino kommt, ist vermutlich das nach seinem Motorradunfall. Motorradunfall ist grundsätzlich kein Problem. Wir mögen Motorradfahrer auch bei Sportradio 360. Das Problem ist, dass er gesagt hat, er war alleine auf diesem Motorrad und das war er nicht, denn dort war eine, das kommt übrigens noch dazu, noch eine College-Studentin, mit der er liiert war, also nicht liiert war, mit der er eine außereheliche Beziehung hatte. Wohlgemerkt, er war zum damaligen Zeitpunkt verheiratet. Was das Ganze natürlich noch besser gemacht hat, war, dass er dieser College-Studentin einen Job verschafft hat. Leicht unterqualifiziert war sie für den Job anhand ihrer bisherigen Fähigkeiten. Aber
ich möchte ganz kurz einfügen, sie war Student Athlete Development Coordinator for the Football Program. What the fuck? Entschuldigung.
Das Ding ist halt, du findest halt einfach überhaupt kein Ende. Und ähnlich wie in der Familie Bryles, die immer weich fällt. Und vor allen Dingen die Nummer, du holst den zurück ausgerechnet zu Arkansas? Ja.
Was übrigens nicht möglich ist, laut Universitätsregeln, außer der Präsident unterschreibt das. Ja?
Genau. Also wenn du, es gibt so einen Passus, ich habe das irgendwie mal retweetet, vielleicht hat das auch Nicola retweetet irgendwie, dass, wenn eine Kündigung vorliegt von Seiten der Universität, dass du dann
wenn eine fristlose Kündigung vorliegt, dann,
genau. Dann kannst du ihn nicht einfach so wieder einstellen, auf gut Deutsch gesagt. Das Ding hat kein Ende. Also es gibt bei Secret Base gibt's dann eine längere Geschichte zu. Als ich das gesehen habe, Nikola Jan, da ist mir alles, aber auch wirklich alles aus der Fresse gefallen.
Aber sowas.
Das ist unfassbar. Also das ist unmöglich.
Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz.
Übrigens nur, was damals in der Kündigung stand. This and other lies on Petrino's part were contrary to the character and responsibilities of his post and negatively and adversely affected the reputation of the University of Arkansas within the state of Arkansas and on a national level. Und jetzt ist es halt, ja, wollen wir nicht so sein, ja, Bobby, komm mal wieder zurück.
Wie, bei mir so, also ob er eine Affäre hat oder nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist das Einzige, was daran völlig irrelevant ist. Aber alles darum, wie er diese Lügen aufgebaut hat, wie es zu diesem Motorradunfall kam, die ganzen anderen Lügen oder Ausflüchte übrigens, ich habe es nochmal gerade nachgeguckt, er hatte diesen bei Louisville, er hat ja, man muss ja sagen, er war damals ein relativ innovativer Spread von Power Spread Coach, Offense Coach, ein Offense Mind, was sehr, sehr groß, also eine sehr große Relevanz im College Football in den Nullerjahren hatte. Er hat einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben und nicht einmal ein halbes Jahr danach hat er gesagt, jo, ich hau rein. Also dieser Mann ist in jeder Hinsicht unzuverlässig, lügt wie gedruckt, andauernd, immer wieder. Es geht nicht um eine Verfehlung, da sollten wir natürlich auch dann die Kirche im Dorf lassen. Es geht um dauerhafte Unehrlichkeit, um Verschleiern, um Unzuverlässigkeit. Aber aus irgendeinem Grund, und der wahrscheinlich in einem, naja, wie soll ich sagen, darin besteht, dass er jetzt kein ganz schlechter, zumindest was X's und O's angeht, kein ganz schlechter Football-Coach ist. Über die menschlichen Sachen kann man dann schon wieder streiten, was man alles gehört hat. Ja, kriegt er immer wieder Jobs angeboten. Und aber das ist jetzt wirklich, also ne, dass der damals zu Louisville zurück ist, okay, das war halt die große Zeit, die große Zeit von Louisville. In der sie halt auch extrem viel gewonnen haben, damals mit Michael Bush unter anderem, mit Braum, dem Quarterback, also dem OC jetzt von Louisville, und so weiter. Aber
Head Coach, oder?
Das, nicht Jeff, sondern Brian. Also der Bruder, der auch bei Purdue OC war. Jeff war ein bisschen früher, der war in den 90ern. Ja, jedenfalls, das ist noch eine Sache, aber dass der zu Arkansas, wo ja auch klar war, dass der hat die Leute da alle für dumm verkauft. Und zwar nicht nur einmal, aber einmal besonders. Also, ja, gut. Und dass die den als OC jetzt wieder verpflichten, das kann doch, also ich dachte, das ist ein Scherz. Also jetzt klinge ich wie der Coach, aber also da habe ich wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wollt ihr mich verarschen? Also,
fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
Absolut, Nicola, absolut. Wie kommt man auf die Idee? Aber gut,
das war spektakulär. Das ist Wahnsinn. Absolut, und absolut. Das kam halt auch so komplett aus dem Nix, wo du dir denkst, und jetzt muss man ehrlicherweise auch einfach mal sagen, also Sam Pittman sieht da halt auch nicht gut aus, ne?
Nee.
So. Weil dann kann ich halt auch sagen, also selbst wenn ich ihn nicht will, dann muss ich halt einfach sagen, wenn ihr mir jetzt einen OC vorsetzt, den ich nicht will, und dann noch so jemanden,
dann bin ich
halt raus.
Ja.
So, genau. Also Sam Pittman hat sich genügend Respekt in der Football-Welt erarbeitet, um einen Job zu bekommen. So. Das ist, glaube ich, völlig unzweifelhaft. Aber.
Und ich meine, er hat ja auch echt, also ne, diese Aussagen zum Mental Health und so, der hat ja nun wirklich auch, fand ich, gerade in den letzten Monaten, in denen es nicht so gut lief, bewiesen, dass er eben mehr ist als nur ein Football-Coach, sondern
Korrekt.
Jemand, der für die Spieler da ist, der eben nicht den Lane Kiffin macht in der Hinsicht, sondern das Gegenteil davon vielleicht ist. Oder zumindest eine Konträrposition in diesem Punkt einnimmt. Die muss der, da werde sie ziemlich auf Grundeis gehen. Ja, also sonst machst du die Nummer nicht, weil du holst dir damit doch unfassbar viel Unruhe rein. Das ist ja nicht nur bei uns hier im Podcast auf, sagen wir mal, humoreske Verarbeitung gestoßen, sondern auch in der College-Football-Welt da drüben.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, und ich habe jetzt die Tage tatsächlich auch einen längeren Artikel im Athletic gelesen zu Jimbo Fisher, der im Übrigen auch, sagen wir es mal so, je nachdem, was da halt dran ist, wirft das auch kein wirklich gutes Licht auf den ehemaligen Head Coach jetzt von Texas A&M. Das war ja auch schon, dass er dann halt tatsächlich so einen Job bekommt als Offensive Coordinator. Er wird diese Offense nicht zu 100% gecallt haben. Es hieß so ein bisschen, ja, man wollte ein bisschen vorsichtig sein. Es war immer noch quasi die Offense, eben noch die alte Florida State Offense und eben nicht das, was Petrino halt wollte. Aber trotzdem,
das sah schon ein bisschen anders aus, fand ich.
Genau.
Das war deutlich schon verbessert. Also, ne? Die Offense
war deutlich
verbessert. Das ist halt, das Problem ist halt, dass er wahrscheinlich einfach, ne, das ist ja, genügend Know-how kann er ja mitbringen, aber Menschenführung und auch sonst Zuverlässigkeit und alles andere auch ist eigentlich vollkommen verheerend.
Ich hoffe einfach nur, dass wir in 2 Wochen davon reden, dass die Carolina Panthers einen neuen Headcoach haben. Bobby, 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 Bobby. Also das würde ich den Panthers-Fanbase nicht gönnen.
Das kannst du nicht. Da steigen mir Moritz und Kai aufs Dach. Also da. Dann laden die mich ein und darf ich das Ganze
noch. Der überlebt das erste Spiel in Atlanta nicht.
Circumstances would not allow me to start the season with
oh, sorry, da ist gerade der Bildschirm vom Dach gefallen. Es tut uns echt leid.
Dann hörst du eine Woche vorher Mike Zimmer, der retired ist, gefühlt, zufälligerweise doch wieder.
Du hörst so eine Ratsche, ja?
Ja, und du hörst, wie er rein zufällig doch an der Seitenlinie für die Atlanta Falcons als Assistant Coach ist. Nur um Petrino eine reinzuhauen. Und das Lustige ist, er hat das ja auch schon bei den Jaguars damals gemacht, ne? Also, es ist echt so krass. Und ja, Leute, dieses Segment musste so lang sein, weil in der Form, also du hast natürlich, sag ich mal, ganz schlimme, problematische Geschichten, wie Jan hat eben schon diese Uprights-Geschichte gesagt.
Penn State. Das ist nochmal eine andere Nummer.
Das sind nochmal andere Nummern. Aber sag ich mal.
Das war immer auf einen Ort beschränkt. Ich meine, der zieht die Show halt überall ab.
Auf eine Sache, die man noch humoristisch ein Stück weit einordnen kann.
Genau, das kann man bei den anderen und eigentlich.
Bei den anderen bist du da drüber. Das sind einfach schlimme Sachverhalte, das sind
einfach schlechte Menschen.
Und so, genau.
Also ganz, ganz schlimm schlechte Menschen.
So. Genau.
Er aber ist halt ein Depp einfach. Ein krasser Idiot.
Genau. Und es ist halt wirklich so. So gewinne und du kannst machen, was du willst. Ja. Es ist echt lächerlich. Aber wie gesagt, bei Petrino sind wir halt für mich noch den Punkt, ich meine, wie gesagt, für seine Ehe tut es mir ein bisschen leid, aber da gehören ja immer zwei dazu. Aber das ist halt eine Sache, die man noch humoristisch begleiten. Auch dieser Auftritt mit dieser Halskrause in dieser Pressekonferenz, das ist ja...
Mit seinem zerschundenen Gesicht.
Und wenn uns das jemand gesagt hätte, übrigens, wir schreiben November 2023, Leute. Das ist bis dahin passiert. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten was weiß ich, Wirtschaftskrisen, USC und Hugh Slayton in der Big Ten und Bobby Petrino ist übrigens aus hier von Arkansas. Was hätten wir wohl gesagt, was die Fake News bei der Geschichte ist? Ja.
Übrigens, krass. Irgendwer hat bei Twitter gestern so schön kommentiert, das ist ungefähr so, wie wenn Michigan State 2034 Mel Tucker als seinen neuen DC einstellt oder so.
Leute, das ist so. Aber Respekt an Bobby Petrino. Die eine Sache, die man ihm nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Konkurrenz oder mangelnde Konstanz. Also.
Ich weg. Er ist immer da.
Naja, Vater Zeit ist immer noch umgeschlagen und wird es auch bei Petrino bleiben, aber ja.
Irgendwann ja, das ist richtig.
Gut, dann nächster Blowout, Penn State gegen Michigan State 42-0. Dann Oklahoma verabschiedet sich aus
der Big 12. Darf ich ganz kurz einen Satz dazu sagen? Nikola, jetzt haben wir beides einmal live erleben dürfen, ja? Wie Michigan State richtig auf die
Mütze. Du warst da? Okay.
Ja, das hatte ich vorher mir, im Sommer klang es noch nach, naja, kann man so nebenbei mal mitnehmen.
Ist schlimm, dann, ne? Also es zieht sich.
Ja, ich werde so schnell kein Michigan State-Spiel mehr live sehen wollen. Es war sehr langweilig und ich habe Gott sei Dank zwei Nachbarn, einen Typen mit seiner Mutter da gehabt, Penn State-Fans, die mit mir ein bisschen über deren Defense geredet haben, aber ansonsten war es. Auf der anderen Seite war eine aufgekratzte Michigan State Ex-Studentin, also Ex kann noch nicht lange her sein, weil sie sehr jung wirkte. Sie war am Anfang war noch Come On Boys relativ und sie war bei jedem Spielzug sehr stark involviert, ist dann aber auch nicht so spät in der zweiten Halbzeit gegangen.
Aber schöner Hockeyplatz neben dem Stadion.
Ja. Du scheinst ja, ich scheinst ja bemerkenswerte Erinnerungen an deinen Auftritt dazu haben.
Naja, das war, rede weiter, ich wollte nur kurz sagen, wir sind jetzt Brüder im Geiste oder naja, wie nennt man das eigentlich, meinte was anderes.
Also Christian merkte, du musst nächstes Jahr nicht nur nach Lincoln, Nebraska, du musst auch nach East Lansing zu Michigan State.
Egal wohin, du kannst auch auswärts fahren oder also völlig egal, du musst sie nur gegen einen sehr guten Gegner sehen und
wie sie komplett auseinandergenommen werden.
Sag mal, war das gegen Washington nicht auch ein Shutout? Ja, ne?
Haben sie nicht ein Figo geschossen am Ende? Keine Ahnung. Es war gefühlt war es
ein Klassenunterschied. Sie haben einen Touchdown gemacht.
Vierten
Viertel bei noch 5 Minuten 48 zu spielen. Na gut, schade.
Ich habe halt schon mal bei Wisconsin Oshkosh angerufen und die Frage, ob die ihre Schedule nächstes Jahr nochmal anpassen können. Aber und Michigan State vielleicht mit aufnehmen.
Nun dann, so, Oklahoma verabschiedet sich aus der Big 12 mit dem richtig schönen Big 12-Ergebnis, 69-45. Wir können übrigens sagen, es hat nicht gereicht zur Teilnahme am Big 12 Championship Game, das liegt an Oklahoma State, da kommen wir später zu. Aber ja, also letztes Spiel für Oklahoma in der Big 12, wie es auch das letzte Spiel von Texas in der Big 12 war, es gibt ja nur noch das Championship Game für Texas, aber für Oklahoma ist endgültig vorbei, wie nach 69-45 gegen das eigentlich schwache TCU.
Naja, Dylan Gabriel hat wieder eine super Show abgezogen und die Offense, aber und ich habe irgendwann das früh auch als entschieden gecallt, weil es stand irgendwann, lass mich kurz gucken, es stand in der
42-16 zur Halbzeit.
Ja genau, 42-13 stand es und da dachte ich, na gut, jetzt passiert nichts, wir haben plötzlich stand es 31-45 und 14 Punkte, da weiß man natürlich nicht, aber Oklahoma hat einfach konsequent dann weiter gescored und irgendwann war der Wille von TCU gebrochen. Sie haben doch nur 45 Punkte gemacht und sind daher als National Championship Teilnehmer des letzten Jahres diesmal in keinem Bowl.
Over-Under war 66,5, das hat Oklahoma alleine gecovert.
Es ist wirklich schön, dass es die Big 12 hat in den letzten paar Jahren ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, im Gegensatz zu Big Ten, bevor hier die Versprecher auch noch produktiv verwerten, weil die Defenses zu gut geworden sind, aber schön, dass Oklahoma sich wenigstens standesgemäß verabschiedet.
Apropos nicht für einen Bowl qualifiziert, wir kommen jetzt zur Big Ten und das Over-Under von 25,5 wurde unterboten. Iowa schlägt Nebraska mit auslaufender Uhr 13-10 und auch da, Christian, durften wir uns über Aussagen freuen, wo man sich denkt, ja, deshalb bist du Football-Coach und nicht Geschichtslehrer.
Ich stehe, Gottes Willen, ja. Ich hatte das verdrängt, Nicola.
Nee, also das hier, ich bin Franzose, sowas verdränge ich nicht. Nicht das.
Also, naja, Matt Rhule hat dann irgendwie versucht, eine Parallele zu ziehen von Soldaten, die dann am D-Day bei Omaha Beach die deutsche Besatzungsmacht oder also alliierte Soldaten, so viel Zeit muss sein, die dann die deutsche Besatzungsmacht brechen wollen mit seinem struggling Football-Team, wo ich mir gedacht habe,
Also Matt Rule, so quasi die in der ersten Reihe gefallen sind, die haben zwar nicht den Erfolg generiert, die haben zwar nicht den Erfolg auskosten können, sind aber Teil desjenigen so quasi gewesen, also, und waren quasi der Anfang, ja, so.
Genau, also ich verstehe, was du sagen willst.
Aber ich habe ein anderes Bild, um Gottes Willen.
Totalen vollkommen Vollidioten wahrgenommen. Nein. Also so nein hoch 759 ist also so nein. Also ja. Das Ding ist, das hat, ich meine, die Aussage bereitet genauso viel körperliche Schmerzen wie die Iowa Offense dieses Jahr. Und jetzt, es ist ja so bizarr, wenn du dann rein auf das Sportliche guckst. Wie gesagt, die restliche Einordnung überlasse ich euch beiden.
I just feel crushed for those guys. Sometimes the first people to do things don't get to see the results. The first people to storm the beach at Normandy, you know, the first explorers, you don't always get to see the end result.
Und genau, also die Einordnung überlasse ich euch. Ich will nur noch einmal einen Satz über diese Iowa Defense verlieren. 31 Punkte gegen Penn State kassiert. Sonst kein einziges Mal mehr, also nicht ein einziges Mal 20 Punkte abgegeben, inklusive der 12-10 Niederlage gegen Minnesota. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ein Teil von mir möchte tatsächlich sehen, dass die Michigan einfach schlagen. Weil, also wir gehen ja später noch auf dieses Spiel ein, und ich gebe jetzt ja noch gleich nochmal die Bühne gerne zu dem Spiel was zu sagen. Aber das ist halt vollkommener Wahnsinn, wie, also so eine, mit Offenses haben wir das schon öfter mal gehabt, dass es so unfassbare Offenses gab und die Verteidigung nicht nachgezogen haben. Aber das, was, also das muss als eine der spektakulärsten defensiven Saisons in die Football-Geschichte angehen. Period. Ja. Und jetzt bin ich auch ruhig.
Ja, das letzte Jahr war nicht so viel schlechter, ne? Also das jetzt schon das, und da haben sie nur ein paar mehr Spiele verloren, aber auch da hatten sie kaum, da hatten sie halt gegen Ohio State noch gespielt. Das hat das Ganze sozusagen versaut, wenn man so will. Aber auch da war der Punkteschnitt, und auch die sind halt die letzten zwei Jahre nach SP Plus eine der drei besten Defenses. Und das ja unter wirklich erschwerten Umständen. Ne, das muss man ja auch sagen, dass die sich einfach, die wissen ja, dass sie sich kein einziges Mal einen Fehler erlauben können. Kein einziges Mal. Das macht was mit dir, wenn du gar keine Offense hast. Aber das scheint sie zu beflügeln. Nebraska, wie verliere ich mal wieder kreativ? Ja, ich habe das in einer Sportsbar gesehen, da hat wirklich ein Penn State-Fan neben mir dann einfach seine Hand auf die Schulter gelegt. Und als Moment des Tröstens. Ja, machen wir es kurz. Spulen ins vierte Quarter vor. Es steht 10-10. Es ist genau das erwartete Spiel. Iowa war in der ersten Halbzeit ein bisschen besser, hat von Huskers Turnovers profitiert, aber die Huskers konnten zwei Field Goals blocken, dadurch ist das Ganze knapp geblieben. Iowa war in der Offense etwas gemächlicher, die Huskers haben mit wenigen Big Plays das Ganze dann ausgleichen können. In der zweiten Halbzeit hat die Defense der Huskers, die übrigens auch zu den Top 10 nach SP Plus zählt, das sollte man sich mal reinziehen, bei einem Stand von 5-7 am Ende, kann man ungefähr sich ausmalen, wo Offense und Special Teams stehen und wie die Turnover-Bilanz ist. Die ist nämlich nach Fumbles die Nummer 1 des Landes. Ich glaube, das haben sie behalten. Ich habe jetzt nach dem Spiel dann nochmal nachgeguckt. Also sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, die zu behalten. Also, viertes Viertel, halb durch. Es steht 10-10. Die Huskers haben einen First and Ten an der Iowa 25. Rule called das sehr konservativ, ne? Bei den Quarterbacks vielleicht auch verständlich. Inklusive False Start macht man mit zwei Runs und einem Receiver Screen dann minus ein Yard. Der Freshman Kicker versäbelt das Ding. Es bleibt bei 10-10. 5 Minuten noch. Iowa am Ball. Muss punten. 2 Minuten noch. Nebraska am Ball. Muss punten. 55 Sekunden noch. Iowa ist wieder dran. Man denkt schon, das muss doch jetzt in die Overtime gehen. Bei 30 Sekunden auf der Uhr wirft Iowas Quarterback Deacon Hill eine Interception auf Tommy Hill, also nicht, natürlich nicht verwandt oder so, Namensvetter. Der returnt den Ball bis innerhalb der Iowa 40. Das ist die Chance. Dafür unter 30 Sekunden. Leider hat man ein Holding beim Return, dadurch startet man an der Huskers 45 nur, aber anyway. 23 Sekunden noch. Chubba Purdy übersieht den Mittellinebacker und wirft ihm den Ball wirklich direkt zu. Also einfach direkt zu, da war auch nicht ein Receiver in der Nähe, keine Ahnung, was er da wollte. ein Return, ein längerer Run, ein Field Goal des Ersatzkickers, weil da mussten sie vielleicht mal den Kicker wechseln nach den vorherigen Blocks. Und 13 zu 10. Wer mir gesagt hätte, also ohne Scheiß, als die Huskers den Ball 30 Sekunden vor Schluss nahe der Mittellinie haben mit First Down, dass sie das noch in der regulären Spielzeit verlieren, ich bin zwar Berufspessimist, aber das hätte ich nicht gedacht. Ich habe noch 2 oder 3 Statistiken ausgegraben, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Oha.
Also das erste ist keine Statistik, sondern einfach nur, um die letzten Wochen von mir mal hier zu skizzieren. Nebraska stand 5-3. Ein Sieg noch. Dann hätte man die erste Bowl-Season seit 2016 gehabt. Bei 5-3 war sogar noch die Divisionsgrund drin. Das erste Spiel gegen Michigan State verliert man mit 17-20. Michigan State hatte vorher 6 Spiele in Folge verloren. 3 Punkte Niederlage. Das nächste Spiel, da war ich vor Ort, 10-13.
Und hat danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gewonnen?
Hat danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gewonnen, aber das eine Ding kann man ja mal gewinnen. Maryland, zuvor 4 Niederlagen in Serie, kommt ins Memorial Stadium und gewinnt 13-10 durch ein Field Goal mit auslaufender Uhr. Dann kam die Overtime-Niederlage gegen Wisconsin, die zuvor 3 in Folge verloren hatten. Und dann jetzt dieses 10-13 gegen Iowa. Und in den letzten 3 Spielen davon war der jeweils letzte Pass von Chubba Purdy ein Pick. Und zwar ein entscheidender Pick.
Also das klingt für mich eher nach Dünkirchen als nach Normandie. Aber
Nico, ja. Und es gibt eine Huskers Stats und Analytics, ein Account, der folgende wunderbare Statistik vor ausgespuckt hat. Ich lese sie auf Englisch vor, weil man es besser nicht übersetzt, oder ich kann es nicht so gut übersetzen. No football program since 1900 has lost more games by 8 points, also one score games, or fewer in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 year span than the Huskers. Also, egal ob man nach einem, in einem Jahr guckt, in 2 Jahren guckt, in 3 Jahren guckt und so weiter, bis in 14 Jahre in Folge guckt, hat kein Team mehr so viele One-Score-Niederlagen gehabt, oder jemals seit 1900, wie die Huskers.
Christian, haben die Chargers doch noch ein Ziel?
Ja, die sind natürlich nicht Teil der Rechnung. Hier geht es um College-Football. Aber wann hört dieser Albtraum auf? Was muss ich tun? Habt ihr vielleicht eine Idee? Weil das ist wirklich jetzt seit Jahren, das kann ja nicht, also irgendwo...
Arkansas-Fan werden?
Ich wollte gerade sagen, du könntest einfach die Strategie anderer Menschen im Football-Medienzyklus aufnehmen und einfach das Team wechseln.
Ja, aber ganz im Ernst, wo ist das mit dieser Regression zur Mitte und One-Score-Niederlagen gleichen sich irgendwann mit One-Score-Siegen aus und so? Wann passiert das?
Keine Ahnung, wie die 50 Jahre davor, wie ist die Bilanz da?
Ja, das kann da wird es wahrscheinlich besser gewesen sein, weil sie ein gutes Team waren, dann gewinnst du halt knappe Spiele. Das ist halt wie mit den Patriots die Zeit. Also
oder Alabama.
Oder Alabama, wobei die ja zwischendurch auch mal Zeiten hatten, wo sie sehr wenig One-Score-Games allgemein hatten. Oh, Leute, wirklich, diese Saison war ich ja dann bei 5-3, muss ich sagen, habe ich gedacht, ein Sieg aus den letzten 4 Spielen, das wird schon drin sein, gerade weil das ja auch alles schlagbare Gegner waren, die jetzt nicht die besten Zeiten hatten. Plus Iowa, wo man immer eine Chance hat.
In Nova News möchte Jan ein Flugticket loswerden für Ende Dezember in die USA für den Bowl, der jetzt nicht stattfindet.
Nee, das so schnell geht das jetzt leider nicht mit Zeit und Geld und allem, aber ich möchte trotzdem die Hörerschaft auffordern, vielleicht muss ich irgendeine Voodoo-Puppe oder sowas, keine Ahnung. Ja.
Ja, oder vielleicht musstest du dir mal Dabo Sweeney mieten und der gibt dir eine Einführung ins Beten für Siege. Vielleicht klappt das.
Gibt es nicht einen Tyler aus Kearney oder so, den man mit Rule anrufen könnte?
Tyler von keine Ahnung.
Ja, Tyler aus Kearney, Nebraska.
Ja, Kearney oder Platty oder so, ja genau, irgendwie der.
Und dann hören wir eine Woche danach, Jan wegfährt, wie er sich auf ein Podest in einer großen deutschen Stadt stellt und sagt, kauft Nebraska-Aktien. Ehrlicherweise, Leute, günstiger kriegt das auch nicht mehr, aber kauft Nebraska-Aktien.
Das Problem ist, dass Matt Rhule ja bei sowas dann, weil der ja, das Wasser kann es ja wirklich reden, ne? Das muss man ihm ja schon zugestehen.
Spiele gewinnen wäre jetzt auch nicht schlecht.
Ja, er würde halt nicht so unsouverän abgehen wie Sweeney, sondern er würde das irgendwie so hinbiegen, dass dass Tyler von Kearney dann halt sagt, ja, stimmt, du hast eigentlich recht oder so, weißt du, das ist das Problem. Egal, genug von Nebraska, nächstes Jahr ist, wird das vielleicht dann alles anders.
Oder auch nicht.
Aber Tony White, der DC, muss unbedingt gehalten werden. Die müssen dem irgendwie einen Vertrag dahin legen, wo er die Zahlen selbst eintragen darf.
Was hältst du eigentlich davon, dass der Athletic Director einen 7-Jahres-Vertrag jetzt bekommen hat?
Ja, der ist halt neu. Also Trev Alberts ist halt ein Nebraska-Guy, damals All-American, First-Round-Draft-Pick aus der großen Zeit. Da versucht man, dem würde ich jetzt nicht in der kurzen Zeit, der ist jetzt sein zweites Jahr, dem würde ich jetzt nicht unbedingt da eine große Schuld zuschieben. Er hat halt am Anfang an Frost ein Jahr festgehalten. Das kommt man, denke ich, im ersten Moment vertreten. Im Nachhinein sieht alles immer dann einfacher aus. Über Rule muss man dann noch urteilen, das kann man jetzt auch nach einem Jahr nicht tun. Er muss den DC halten, das ist halt, glücklicherweise, er ist ja hat ja sehr enge Ties nach San Diego State und da hatte ich ja schon die Befürchtung, dass er der erste Kandidat für die Nachfolge von Brady Hoke ist. Jetzt scheint es so, dass Sean Lewis, der OC von Colorado, da der Frontrunner ist. Tony White hat in der Tat auch ein Interview gegeben, aber es scheint wohl auf Lewis hinauszulaufen. Ich drücke Lewis, ich finde den für einen extrem guten Coach. Die Daumen, dass er das kriegt, aus mehr als einem Grund, weil dann wäre eine naheliegende Station halt weg und zumindest noch ein Jahr würde ich gerne die DC behalten, denn ich habe selten so viel Freude an der Defense der Huskers wie dieses Jahr, auch wenn alles andere ziemlich bescheiden war.
Vielleicht ein wenig Hoffnung, nur weil es mich gerade interessiert hat. Immerhin, und das ist alles zum jetzigen Zeitpunkt, zwei Wochen vor Öffnung der frühen Commitment Season für Highschool Prospects immer mit Vorsicht zu genießen. Aber immerhin, man ist die nationale 24 aktuell, zumindest laut ESPN, was die aktuelle Klasse betrifft und damit immerhin Stand jetzt nochmal, das ist alles noch sehr früh, immerhin Platz 4 in der Big Ten. Du musst halt rekrutieren können und Rudel muss halt auch das Portal entsprechend nutzen. Das ist halt.
Genau, er muss das Portal auf jeden Fall als allererstes nutzen, um einen Quarterback zu holen. Das Quarterback
dieses Jahr. Ja, aber so ein Quarterback, der kostet ja 1-2 Millionen.
Ja, genau. Bevor man jetzt habt ihr die Nummer eigentlich mitbekommen? Vollkommen abstrus, dass Dave Doran, der Head Coach von NC State, irgendwie die Leute aufgefordert hat, irgendwie Studis oder so, gebt alle mal ein bisschen Geld, dann kriegen wir hier bessere, können wir
really? Bessere, das habe ich nicht mitbekommen, aber das klingt super.
Ja, das ist so. Ich meine, gut, er darf es selber nicht tun mit seinem Gehalt, das ist irgendwie den Regeln nach untersagt, aber dass er da wirklich irgendwie Leute, die halt einen ganz kleinen Bruchteil seines Gehalts kriegen, dazu auffordert, geht mal allen Tausender, dann kriegen wir hier ein bisschen bessere Leute rein. Das ist schon sehr abstrus, das wird Matt Rule nicht tun. Aber also ich habe noch nie, das meine ich jetzt wirklich genau so, ich habe einige schlechte Quarterback-Jahre gehabt, das hier war das Schlimmste, mit Abstand, würde ich fast sogar sagen, oder ja, doch, eigentlich schon. Es gab ein Jahr Umstellung von Triple Option auf the West Coast. Da ist klar, wenn du mit den Quarterbacks damals und ohne Portal, das geht natürlich in die Binsen, aber das war erwartbar. Hier, Jeff Sims galt als, da waren ja andere Programme auch dran, dass der so schlimm, also so eine krasse Turnover-Maschine ist und die beiden Backups eben auch nicht wirklich tauglich sind. Und also es braucht, das ist das eine wichtige Ding, es braucht einen richtig guten Portal-Quarterback. Nicht einen guten Recruit, den braucht es auch, aber den muss man aufbauen. Es braucht einen richtig guten Portal-Quarterback und der muss jetzt rangeschafft werden.
Also ich finde, fürs All-Names-Team hat sich Heinrich Haber qualifiziert.
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Ein Husker aus Nebraska und so, aber nein, sorry, den kann man, glaube ich, der ist athletisch, den kann man zum Tight End umschulen und dies, das, aber.
He's an Athlete.
Ja, und den kann man auch mal als Running Quarterback benutzen, aber das, also, ohne Scheiß, ich habe so schlimmes Quarterback-Play wie dieses Jahr, gilt auch, Purdy hat sich gesteigert gegenüber letztem Jahr, das muss man sagen, aber trotzdem, auch der war nicht gut. Es muss was passieren. Und das Problem ist, Christian, guck dir mal die letzten Jahre, selbst das Jahr jetzt, wo Rule natürlich so ein bisschen zusammen oder flickschustern musste, auch unter Frost, die hatten immer relativ gute, oder fast immer, hatten die eben Recruiting-Klassen in den Top 25 oder 30. Okay. Das Problem ist, das war die letzten Jahre nie das Problem. Das Problem ist, dass du die Spieler entwickelst und dass du ein System hast, mit dem die Spieler halt dann auch ihre Talente einsetzen können. Frost konnte relativ gut recruiten. Das war alles im Rahmen, absolut. Mehr als das sogar letztlich. Aber die, jetzt muss irgendwie muss was passieren, dass man. Und in der Defense ist was passiert. Mit fast demselben Spielermaterial, das ist ein blödes Wort, ich weiß, aber hat man eine Top-10-Defense gehabt, die wirklich gut war. Coaching matters.
Übrigens, man muss ja jeden Shot gegen, also auch Shots nehmen, die da sind. Auch das ist ein Zitat aus dem Athletic-Artikel zu Jimbo Fisher. Als es dann hieß, Recruiting-Rankings, muss er bei 247-Sports angerufen haben und gefragt haben, wen müssten wir denn unbedingt verpflichten, um die Eins zu sein? Und da muss alles ignoriert worden sein, was Charakter und alles und Scheme betrifft. Und nein, das ist ein hoher Recruit, den müssen wir holen. Und ja,
aber dass die alle auch gekommen sind, dass die alle auch gekommen sind zu A&M, das ist ja jetzt, dass Alabama oder Georgia die zieht oder Ohio State und meinetwegen auch Michigan.
Ja.
Bei USC, aber A&M ist halt nicht in dieser Liga. Schon lange nicht. Nie eigentlich gewesen. Das ist schon krass, was da auch wahrscheinlich an unter der Hand Zuwendungen geflossen sein muss.
Bevor hier jetzt irgendwelche Anwälte uns anschreiben, soll es das gewesen sein mit den Nebraska Talent Busters und wir kommen zu Tulane gegen UTSA. Tulane gewinnt 29-16. Ich glaube, das war es dann auch für den Freitag. Wir können rüber zum Samstag, oder?
Genau, und Tulane
braucht einen neuen Headcoach, aber oder hat einen Headcoach, glaube ich, gefeuert. Oder war es UTEP? Nee, das war UTEP. Nee,
UTEP hat gefeuert. UTSA, der ist doch richtig, der hat doch sogar für Texas A&M irgendwie
ein Interview gegeben. Ja, ja. Der hat diese Highschool-Legende Jeff Traylor, der glaube ich wohl auch sehr, sehr gut ankommt, sehr beliebt ist und der letztes Jahr schon viele Angebote hatte, geblieben ist und offensichtlich sehr an Texas hängt, Texas Highschool-Coach und wahrscheinlich dann auch eben ein größeres Texas-Programm will, aber nicht unbedingt vielleicht irgendwo in eine ganz andere Region. Na, Tulane hat, die beiden haben sich ja gebattelt um einen Platz im AAC Championship Game. Der Sieger war dabei, definitiv. Der Verlierer nur, wenn er Tulane hieß und einige andere oder ein anderes Ergebnis noch entsprechend ausgeht. So ist es aber eindeutig, Tulane ist im Championship Game und hat ja weiter große Chancen auch auf ein New Year's Six Bowl, den zweiten in Folge. War ein nettes Spiel, aber letztlich dann doch viel zu viele Turnover der Roadrunners.
Gut, dann hat sich Herr Wegwerth, also ich war nach dem Spiel Michigan State, war ich am nächsten Tag bei Lions gegen Seahawks, um mir wenigstens ein bisschen guten Football in Michigan reinzuziehen und das war auch ein gutes Spiel. Herr Wegwerth hat sich dann dazu entschieden, am nächsten Tag, wenn schon, Michigan gegen Ohio State zu gönnen, du Arsch.
Ja, ich Arsch.
Steht auch noch auf meiner Bucketlist, möchte ich nur mal gesagt haben.
Ich wollte es einmal eben nicht. Du hast mir neulich noch gesagt, du willst nicht im November in so kalte Gegenden.
Will ich nicht, aber ich will trotzdem mal dieses Spiel. Es muss halt warm sein an dem Tag.
Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann, wird das Spiel sozusagen ausnahmsweise, so wie jetzt Michigan State, Penn State ins Ford Field, wird das Spiel vielleicht mal ins Coliseum nach L.A. verlegt, wer weiß.
Liebe Erderwärmung, ich zähle auf dich.
Das ist die Championship Game 2050 im Georgia Dome.
Ja, Domes. Nee, Christian, dass du gerade nicht auf Nikolas nicht sehr ökologischen Gedanken eingegangen bist.
Du, das ist lange vorbei. Also ich habe, weißt du,
das klingt jetzt falsch, Christian. Hä? Das klingt jetzt falsch, Christian.
Wie, das klingt jetzt falsch?
Das ist lange, also das klingt jetzt so, also.
Nein, die Bekehrungsversuche da in der Hinsicht, das ist vorbei. Ich bin da resigniert, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, da kann
bei zwei Sachen, bei Mathe und bei mir ist er resigniert.
Danke, ich wünsche euch einen schönen Rest des Podcastes. Das war eine Deprimierung. Wir schweifen ab. Michigan, Ohio State. The Game.
Jan, erzähl, wie war's? Game. Also lohnt sich das? Ja. Also, jetzt kannst du mir natürlich auch sagen, behalt die paar hundert Dollar für dich, ja, aber lohnt sich nicht.
Also es war vielleicht auch nicht besser als, weiß ich nicht, UTEP gegen Kansas oder so.
Ja, lohnt sich schon. Also ist jetzt auch wenig überraschend und ist schon natürlich krass, ne? Also in so eine College-Stadt wie Ann Arbor zu reisen, wo von Anfang an, habe ja wirklich jeden Scheiß mitgenommen. Ich habe da so einen Typen mit einem Schild gefunden und habe gesagt, wo ist hier Game Day? Und, die wunderbare Pre-Game-Show mit Kirk Herbstreit und Co. das mit Howard und so weiter. Und dann sind wir da hin und habe das da mitgenommen und so. Das war halt, also man hat natürlich schon gemerkt, eine große Anspannung. Und natürlich ist The Big House, auch wenn es natürlich jetzt nicht den neuesten Ansprüchen genügt, was hohe Stadien mit mehreren Levels angeht, die natürlich ein bisschen mehr Sound einfangen, ist es trotzdem natürlich sehr laut. Ne? Das mag jetzt nicht das lauteste Stadion der Welt sein, aber 110.000 Leute können Krach machen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig.
Und übrigens, ja. Viele College-Stadien sind einfach Bruchbuden, das muss man auch dazu sagen.
Ja, und ich meine, jetzt dafür, dass man da sehr viel Geld zahlt, ist jetzt auch der Luxus ist jetzt eher beschränkt. Ne?
Also Bank sind halt, oder?
Kalte Bänke einfach. Ja. Ne? Das, und auch der Platz ist jetzt auch nicht so, dass man da denkt, Mensch, nach vorne, ich bin ein eher großer Mensch, oder auch zur Seite hat man da jetzt wahnsinnig viel Spielraum. Ne? Das ist schon alles
das, sehr... Das muss ich letztes Jahr bei Ohio State auch feststellen.
Das ist halt, ja, und aber was halt wirklich, was mich wirklich positiv überrascht hat, es waren halt einfach, es hat niemand... Die ganze Zeit hat niemand gesessen. Und das war bei anderen Spielen durchaus anders. Aber da war es von Anfang an. War natürlich dann auch ein super Spiel. Soll ich gleich mit dem Spiel auch was dazu sagen?
Natürlich.
Mach, klar.
Ja, kann ja sein, dass Christian dazu dann erst was sagen will oder so. Oder dann kannst du ja rein blöken, also beziehungsweise rein insistieren. Mir war es letztlich erstmal relativ egal, wer da gewinnt, weil ich habe da kein Pferd im Stall. Im Nachhinein ist es natürlich schön, wenn das Heimteam gewinnt, einfach bei Ohio State gegen Michigan in Columbus genauso gewesen. Einfach weil da natürlich die Stimmung besser ist. Ne? Also ja, am Anfang ein bisschen abtasten. Erste Nummer. Man hat ja nachher ein bisschen zu viel, finde ich, Ryan Day kritisiert. Kann man natürlich beim Verlierer immer machen, aber Fourth and One von der eigenen 45 bei 0-0. Wenn man Marvin Harrison hat, wenn man Travion Henderson hat, kann man natürlich drüber nachdenken. Bei 0-0 kann ich aber auch verstehen, dass man nicht weiß, wie das Spiel weitergeht und das Ding pandet. Aber wie gesagt, gibt sicherlich auch ein paar Argumente dafür, das zu spielen. Ging dann wirklich los mit dem Pick von Will Johnson, der vor die Route von Harrison da breakt, direkt auch ein bisschen vor meiner Nase, noch tief in der Buckeyes-Hälfte und dann der erste Touchdown von Blake Corum daraus resultiert bei Fourth Down. Michigan war insgesamt relativ run-orientiert, gerade bei Early Downs, und das hat nicht so krass gut funktioniert, das war ja die ganze Saison schon so. Und das gab dann am Ende ein paar Plays mehr, wo es funktioniert. Am Anfang hat man so das Gefühl gehabt, hier 2 Yards, da 3 Yards, dann hast du dritten und 5, okay, dann kann JJ McCarthy vielleicht was draus machen. Aber so richtig, richtig überzeugend fand ich die Offense eigentlich nicht. Bei Ohio State war es so ein bisschen so, also Ohio State hat ja gerade in der ersten Halbzeit mehr Yards gehabt und insbesondere mehr Yards per Play, weil sie einfach öfter mal ein längeres Passplay auf Marvin Harrison gebracht haben, der wirklich auch trotzdem ein fantastisches Spiel gemacht hat. Michigan hat dann, ja, hat so ein bisschen wirklich quasi wie so eine Art Ball-Control-Offense, obwohl sie das nicht so ganz krass schlimm umgesetzt haben, also nicht so penetrant. Dieser 14-Play, 75-Yard-Drive mit 2 Fourth and Ones da drin, die Sharon Moore beide gegangen ist, aus relativ identischen Formationen. Einmal haben sie Corum durch die Mitte geschickt, das war knapp. Beim zweiten Mal haben sie dann dasselbe gespielt mit Play-Action und dann den Tight End Colston Loveland in der Flat bedient. Und insgesamt waren die Tight End Passes halt super wichtig. Ich hatte das im Preview ein bisschen vermutet, insbesondere Loveland. Da haben sie viel umhergeschoben, aber auch AJ Barner, der eher so ein bisschen Inline-Tight End ist. Das haben sie viel eingesetzt. Die Receiver, es gab diesen Touchdown-Pass auf Roman Wilson, der wirklich, das war ja wirklich krass, wie, war glaube ich bei dritter und 10 oder so, wo er McCarthy da wirklich zwischen zwei Verteidigern den Ball genau in ihn reingelegt hat, wo sich der eine Verteidiger, die Nummer 25, glaube ich, ein True Freshman, Hartford, der sich genau im richtigen Moment umdreht, sonst könnte er den Ball abfangen. Und McCarthy hat nachher gesagt, ja, ich hätte das schon auf Tape gesehen, dass der immer, wenn der Receiver dann hinter ihm kommt, aber eigentlich einen Defender hat, dass er dann immer sich dreht und darum konnte er den Ball da so hinlegen. Ob es stimmt oder nicht, who knows. Aber was halt krass war, was ich wirklich gut fand bei dem Spiel und was das Ganze so, Michigan hat zwar meistens vorgelegt, aber Ohio State hat gekontert und oft auch schnell gekontert. Nach dem Touchdown gleich der Konter, langer Seam-Pass auf Kate Stover, ein schneller, guter Touchdown-Drive mit dem Touchdown auf Ibuka. Und nach dem Punt von Michigan dann die Chance auf den Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Was, ne? Genau.
Ausgleich nicht, aber ja, Führung sogar.
Ja, genau. Oder genau, Führung, so hätte man es, genau, hast du recht. Wo dieses unglaubliche One-Hand-Play von Harrison war, glaube ich, in dem Drive, wo er von Will Johnson den einen Arm weggezogen, recht klares Foul, und er trotzdem mit dem anderen Arm den Ball tief reinzieht. Und auch da, Kick bei 4th and 2, ein 52-Yarder, ich glaube, war so, weiß nicht, 20, 30 Sekunden vor Schluss. Kannst du versuchen, oder spielst du den 4th and 2 aus, um zumindest die Distanz zu verkürzen? Letztlich war in der ersten Halbzeit, das war, was war es, 14-10 dann zur Halbzeit, ne? Mhm. Ja. Letztlich waren ja die 4th Downs dann schon so ein bisschen der Unterschied. Wie gesagt, Ohio State mehr Yards per Play, aber sie haben ihre 4th Downs entweder, oder sie haben sie eigentlich nicht gespielt. Sie haben gekickt oder gepuntet, also gekickt oder gekickt, und Michigan hat halt dreimal das 4th Down and 1, war natürlich auch günstigere Situation, muss man natürlich sagen, bei Michigan. Das waren halt alles nicht so riskante Situationen. Diesen 4th and 2 hätte ich in der Tat gespielt für Ohio State, einfach um das Field Goal, 52 Jahre da außen mit einem Kicker, der das, glaube ich, auch noch nie gekickt hat vorher, ist vielleicht ein bisschen viel. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen, ja, von längere Drives. Also es waren, die Drives waren länger, dauerten länger, waren auch erfolgreicher. Michigan war ein bisschen variabler insgesamt. Die haben dann diese Play Package mit Alex Orji, mit ihrem Third String Quarterback gehabt, der einfach ein bisschen Wildcat gespielt hat, und mit den besseren Special Teams. Ihr Kicker hat halt den 50 Yarder gemacht zum 17-10. Das hätte halt sonst ein Turning Point werden können. Nur Ohio State ist immer dran geblieben. Sie hatten dann diesen besten Drive des Spiels, meiner Meinung nach, von beiden Teams, wo sie neben Harrison eben auch das Run-Game eingesetzt haben und richtig, das war der eine Drive, wo sie auch an den Trenches richtig dominiert haben. 12 Plays, 75 Yards, da war nur ein einziger Third Down dabei, ein Third and One, ansonsten war das einfach komplett 5 bis 10 oder 5 bis 15 Yards pro Play. 17-17, hier hätte das Spiel kippen können.
Dann kommt die Verletzung.
Genau, und dann wirklich dieses, das war wirklich krass, ne, wo sich der Zach Sinter, der Guard, der beste O-Liner, ne, also ein O-Liner, der auch wirklich für die Draft sehr relevant ist, die Säule der O-Line, der sich verletzt bei dem, das war der zweite Pass auf die, da haben wieder beide Titans eingesetzt, wo ihm wirklich das Bein durchbricht. Man hat das natürlich im Stadion nicht so gesehen, aber hat Blake Corum auch erzählt auf der Pressekonferenz irgendwie, dass der Barnhart, der Tackle, hatte ihm da wirklich den Fuß gehalten, der da einfach abhing. Und das war halt krass, das war im Stadion natürlich krass, erst komplette Stille und dann kamen so mehr und mehr Come-on-Zack-Rufe durchs Stadion. Also ist auch ein Spieler, der war vorher bei dem Senior Day, die Eltern sind aus unter anderem von ihm, von vielen anderen Spielern auch, aber bei ihm schon war schon sehr laut. Also das ist ein Spieler, ein O-Liner, der da wirklich auch gerade für einen O-Liner eben ein gewisses Mehr-Standing hatte. Er wird mit diesem Aircast dann rausgefahren, direkt das nächste Play ist der erste lange Run. Der 22er Touchdown von Blake Corum, das war halt eine krasse Explosion im Stadion. Und es war auch so richtig purer Wille, hatte man den Eindruck, von O-Line und von Corum. Der erste Punt der zweiten Halbzeit und der einzige Punt der zweiten Halbzeit von den Buckeyes. Und danach, ja, geht Michigan erst auf den Knockout, packt ja auch die Trickkiste aus, nochmal so ein Running Back Pass von Donovan Edwards. Das hat man ja schon, war das gegen Iowa damals im Big Ten Championship Game? Kann er auf jeden Fall. Ist dann aber in der Red Zone recht konservativ, fand ich zumindest. Will einfach die Two-Score-Führung haben. Und das wäre fast schiefgegangen, denn Ohio State kommt halt relativ schnell zum Anschluss-Touchdown von Marvin Harrison. Will Johnson verletzt sich da auch. Da kriegt er halt einen anderen Corner, einen schlechteren Corner oder einen weniger guten Corner. Will Johnson ist halt ein exzellenter Corner als Gegner. Und ich hatte so ein bisschen ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir können ja gleich auch, jetzt rede ich so lang, das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen kippt. Und dann kommt halt dieser ewig lange, was war das, 7-Minuten-Drive, 13 Plays, fast nur Läufe, waren ein paar kurze Pässe bei, wobei wirklich vom First Down an jedes Play bis unter 5 Sekunden auf der Playclock gelaufen wird, wo sie wirklich einfach die Zeit melken wollten, das ja fast geschafft haben. Ja, letztes ein First Down fehlte. Und dann kicken sie das Field Goal und dadurch bleibt es natürlich oberspannend und Kyle McCord mit zwei schnellen Pässen auf Harrison und auf Fleming, der den Ball fummelt, aber der weiß ich auch nicht, ob der complete war. Das war, glaube ich, ein bisschen eng. Könnt ihr vielleicht besser sagen. Und ich habe das
Comeback schon gesehen. Sagen wir es mal so, wenn der incomplete gecallt wird, glaube ich nicht, dass sie auf Catch und Fumble ändern. Also
genau, also wird ja von, ich glaube, Ibuka war es, recovered. Aber das war schon ziemlich, also es sah so ein bisschen nach Bang Bang aus. Also ich hätte ihn, glaube ich, eher incomplete gegeben. Aber letztlich, wie gesagt, ich habe da keine Aktien drin. War es natürlich so besser, weil es spannender war. Für mich war es gut für die Leute um mich rum. Die waren halt alle übernervös. Und dann, ja, was ja überhaupt nicht geklappt hat bei Michigan die ganze Zeit, die haben ja kaum Pass Rush gehabt. Einmal kam es durch die Mitte, glaube ich, Graham, einer der Tackles, und da durch einen Stunt, was sie dann oft spielen, weil sie einfach nicht diesen Outside-Pass Rush haben, erst recht natürlich nicht aus den Zeiten von Hutchinson oder Jabo. Jalen Harrell schlägt bei McCord ein, der Ball wird unberechenbar und Rod Moore fängt die Interception. Das war halt dann für mich Kirsche auf der Torte, weil das mein absoluter Lieblingsspieler in dem ganzen Spiel von beiden Teams ist. Und da ist das Stadion natürlich, also es war wirklich unfassbar laut. Und dann ging es natürlich auch schnell, dass die, also einmal abknien, dass die ganzen Leute aufs Spielfeld sind und wirklich komplett durchgedreht sind.
Warst du da auch?
Ich bin erst nicht runter, weil ich kein Fan bin und habe dann irgendwann gedacht, ach komm, einmal zumindest für 3 Minuten. Die haben dann mal auch Ansagen gebracht. Hier, Leute, es gibt keine Postgame-Show hier von Blaskapelle und dies, das. Und geht doch bitte wieder nach oben. Und ihr habt eigentlich nichts verloren. Aber es hat sich einfach niemand dran gehalten, weil war natürlich schon ein krasses Spiel.
Und wie ist es so auf dem Rasen von Michigan?
Genauso wie auf jedem anderen Rasen. Es war halt aber nur so voll, dass du konntest den Rasen kaum sehen, weil du im Grunde wie so altstadtfestmäßig das hattest. Danach war es halt witzig, weil du bist halt einfach, ich kam nicht gleich zurück, ich musste halt in diesem Ann Arbor-Kaff da noch ein bisschen Zeit verbringen. Und aus den Studiohäusern, das sind ja quasi nur Studiohäuser drumherum, die Leute haben einfach Bier rausverteilt, in riesen Mengen, Bierdosen. Hier jeder, der vorbeikam, sagt, hier, gib mal eine her, zack, 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 zack. Die waren auf jeden Fall richtig vorbereitet, das kann man nicht anders sagen.
Die Amerikaner haben große Kühlschränke.
Die haben große Kühlschränke. Ob das Bier jetzt, ob Miller Lite jetzt das Bier für jeden Geschmack ist, ist eine durchaus andere Frage, aber die Leute haben sehr bereitwillig alles genommen, was da ankam, natürlich. Ja, ich wollte dann eigentlich Football gucken, habe mich in irgendein Seafood-Restaurant, was draußen, gar nicht mein Ding, überhaupt nicht mein Ding gewesen, aber hatten draußen halt einen großen Fernseher. Ich wollte halt, die haben halt überall den Apple Cup gezeigt. Ich wollte aber eigentlich einen Iron Bowl sehen. Und da habe ich dann draußen Platz gefunden, da kamen dann irgendwelche Leute und haben mir die ganze Zeit sehr seltsame Getränke hingestellt. Und war irgendwie, einer war Lacrosse-Coach von Michigan oder Assistant-Coach beim Lacrosse-Team. Und naja, diejenigen Leute, die mit einem roten Trikot da vorbeiliefen, das waren doch ein paar auch im Laufe des Abends, die haben schon auch dann den ein oder anderen Satz bekommen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man noch zum Sportlichen zurückkommt, ich fand Ohio State eigentlich nicht schlechter.
Nikola, willst du erst?
Nee, also nicht schlechter nicht, nee, aber so irgendwie so ein bisschen, ja, in den entscheidenden Momenten irgendwie, ne? Jan hat ja gerade angesprochen, Ende erste Halbzeit.
Wie seht ihr denn diese beiden Fourth Downs? Würde mich interessieren. Im Nachhinein ist alles leicht, aber sowohl ganz am Anfang bei 0-0 als auch das lange Field Goal statt mal ein bisschen rankommen.
Ich weiß nicht, also die Äußerungen danach waren ja auch ein bisschen komisch von Day, aber vielleicht hat er nicht mehr rational gedacht, weil, ne, wenn man sich die Bilanz anschaut, mit der gewinnt alles, nur gegen Michigan nicht so gefühlt. Ne? Vielleicht outcoachen sich da Coaches selber. Also ich dachte erst, also wann war denn das? Nach dem Touchdown vor der Verletzung da. Da ist okay, jetzt kippt's. Weil irgendwie Michigan hatte man das Gefühl, tut sich schwer. Und dann kam die Verletzung und dann ist noch der beste O-Liner weg und oh je, ja. Und im Gegenteil, da nutzen sie halt Schlag auf Schlag und machen 10 Punkte. Und das war dann der Punkt, wo ich so dachte, okay, da. Dieses Michigan lebt dann vielleicht doch mehr, als ich gedacht hätte. Und die letzte Minute, das Ding mit dem, ich habe erst gedacht, oh je, werden wir jetzt über diesen Fumble oder nicht Fumble reden müssen. Und am Ende war ja irrelevant. Aber ich dachte auch kurz, Ohio State, naja, kurz eine Minute, reicht das vielleicht doch, und dann hat es nicht gereicht. Also ja, Ohio State war drin im Spiel und war wahrscheinlich viel mehr drin als die letzten beiden Jahre. Sie haben es wieder trotzdem verloren. Das wird die natürlich mehr als Wurm.
Klar.
Im Augenblick hat sich so ein bisschen gedreht. Ne? Von Ohio State gewinnt das irgendwie immer zu. Inzwischen hat Michigan halt irgendwie die Nummer von Ohio State. Aber ja, also es hätten beide verdient.
Aber weniger als letzten Jahr. Also nicht nur vom Ergebnis, finde ich, sondern auch Obwohl wir ja letztes Jahr das auch hatten, dass in der ersten Halbzeit dachten wir ja, da muss Ohio State mit einer klaren Führung rausgehen, ja, ne? Und dann kommt die ganze
Big Play. Dann kam die Welt, genau. Dann kam Michigan mit der Weize, ja.
Genau, aber dann mit den ganzen Big Plays, wenn mal davor war es ja einfach physisches Überpowern. Letztes Jahr haben sie ja da einfach einen nach dem anderen langen Touchdown rausgehauen. Und dieses Mal hatte ich den Eindruck, Big Plays waren schon eindeutig mehr auf Ohio State Seite.
Aber ich meine, dieser 7-Minuten-Drive hat schon Spaß gemacht, ne?
Also. Der hatte was. Und also es gibt einen Teil von mir, der halt immer noch nicht mit Michigan und also man muss trotzdem vielleicht erstmal rausstellen, wie gut diese Defense ist. Beide, auf jeden Fall. Aber das muss man, glaube ich, schon. Deswegen war das klar, dass es kein Highscoring wird. Ich glaube, ich tue mich mit einem 52.
Also 54 Punkte ist gefühlt so dreimal so viel, wie was Iowa sonst so gebietet.
Ja, klar, aber trotzdem. Aber
also, es hätten auch weniger Punkte. Ich hätte ja nochmal geguckt, es war ja wirklich krass, nach SP Plus, ist ja Georgia nicht unter den Top 3 Defenses, sondern Michigan, Ohio State und Iowa. Und alle haben gute Argumente dafür, weil die haben ja wirklich hervorragende diese beiden Teams ja auch, die haben ja kaum was zugelassen, auch gegen gute Teams, wenn sie die gespielt haben.
Es war, letztes Jahr war es halt dann irgendwann so eine totale, deutliche Nummer, die man nicht gesehen hat. Ich glaube, wenn jemand gesagt hätte, dass Michigan gewinnt es mit einem Score, wäre da niemand überrascht gewesen. Ich war grundsätzlich überrascht, dass sie, wie gesagt, Harrison insgesamt relativ gut dafür, dass es Marvin Harrison ist. Er steht am Ende trotzdem mit 118 Yards, ne? Aber
das ist einfach so krass.
Es ist halt. Was der ich würde trotzdem sagen, dass ja, also. Also ich bin bei Nikola insofern, dieser 7-Minuten-Drive ist beeindruckend. Ich glaube, wenn wir über die Fourth Downs reden, habe ich mit einem 52 Jahren ein größeres Problem als in dem ersten Fourth Down.
Ja, ich auch.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, gehst du, wenn du Michigan bist, bei diesem 4. und 2 aufs Field Goal oder sagst du so, und wir holen jetzt auch noch dieses eine First Down und knien
ab. Genau.
Guter Punkt. Also da war ich sehr überrascht, dass die Kommentatoren da nicht mehr drauf eingegangen sind. Ich verstehe den Gedankenprozess, da zu kicken und zu sagen, wir verteidigen die Endzone.
Ja, genau, wir zwingen euch zum Touchdown, ne? Genau.
Den Gedankengang verstehe ich total. Und gleichzeitig, wenn sie da aggressiv gewesen wären, gesagt hätten, nein, wir holen jetzt, was weiß ich, mit einem Option Play kurz, also was ich da nicht mache, ich laufe da nicht mit einer I-Formation durch die Mitte. So, das mache ich auf keinen Fall.
4. und 4. Ich habe es gerade nochmal.
Ja, okay.
War eng. Also es gibt trotzdem Argumente, finde ich, für den Punkt. Du machst es spielklar halt.
Genau.
Einmal 4 Yards.
Genau. Und wenn du es nicht schaffst, bist du immer noch tief in der Hälfte und du musst erstmal College Kicker, whatever. Aber ich verstehe den Gedankengang. Für mich, ich weiß nicht, ob der Zyniker in mir sagt gerade, vielleicht war Harbaugh Suspension das Beste, was Michigan passieren konnte. Weil, naja, nur von der mentalen Perspektive. Mehr als wir gegen den Rest der Welt gibt's nicht, als das. Also man muss das natürlich total respektieren. Das hilft ihnen halt nicht, wenn sie jetzt wieder gegen TCU in den Playoffs ausscheiden oder gegen Iowa das Big Ten-Finale verlieren.
Also sag mal so, dass sie gegen TCU in den Playoffs ausscheiden, halte ich für recht unwahrscheinlich. Da würde ich auch eine gesunde Menge Geld setzen.
Nein, aber ein...
Du weißt, was ich meine.
Diesmal gibt es ja kein TCU, das muss man ja auch sagen. Egal, wer da reinkommen wird. Das sind zu gute, also zu...
Ja doch,
Florida State.
Florida State mit Backup-Quarterback ist das diesjährige TCU, wenn sie reinkommen.
Ja, aber gegen den ich glaube nicht, dass Michigan Nummer 1 wird.
Glaube ich auch nicht.
Keine Ahnung. Also, zunächst mal Congratulations Michigan. Obwohl ich auf Michigan gesetzt habe, ich bin schon bei euch. Vor diesem 7-Minuten-Drive dachte ich, aber das ist, muss man halt sagen, das ist einer der Statement-Drives der letzten Jahre gewesen im College Football. Und
das muss so frustrierend sein als GR in der Defense.
Ja, und wir erleben das so oft und deswegen, ich bin ja durchaus jemand, auch wenn ich den Zahlen nicht so zugeneigt bin, der viel Verständnis für viele Argumente der Analytics-Crowd etc. hat. Aber ich glaube nicht, dass wir aktuell schon einen guten Maßstab haben oder eine gute Metrik haben, um zu bewerten, wann und wie Defenses müde werden, die sehr, sehr viel Lauf auch in der ersten Halbzeit sehen. Weil das passiert immer und immer wieder und das passiert in der Konstanz. Vielleicht müsste man überlegen, Yards per Run in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit bei Teams, die verhältnismäßig oder überdurchschnittlich viel den Ball in der ersten Halbzeit, whatever, ja. Aber das ist schon auffällig. Und gerade bei so Teams, die mit extrem viel Physis ausgestattet sind, wir müssen über die Michigan O-Line reden, einmal mehr. Trotz der Verletzung, das ist, was da die letzten Jahre hingestellt worden, die waren ja mehrfach Finalist und auch zum Teil Sieger vom Joe Moore Award.
Ja, ja. Zweimal in Folge jetzt. Dieses Jahr wird's nichts. Dieses Jahr waren sie nicht dominant genug. Auch die Runner natürlich nicht.
Richtig.
Aber das Ding ist, der Punkt ist ja, man kann, finde ich, diese letzten Drives nicht so ganz bewerten, weil da geht's ja nicht darum, besonders viele Yards per Play zu machen, sondern es reichen ja 3,5, wenn man so will. Ne? Also 4-3-3 reichen ja auch. Es geht ja nur darum, First Downs zu machen.
Ja, aber wie oft siehst du das, dass dann wirklich Defenses wie mit Dosenöffner aufgemacht werden, ne?
Und hier waren es ja wirklich, es war ja kein einziger wirklich langer Lauf dabei. Ich habe hier gerade nochmal da waren ja auch drei Pässe. Übrigens, dieser eine Pass, wo McCarthy rausläuft, den Ball in die Mitte zurückwirft, glaube ich, Cornelius
Johnson
relativ. Entschuldigung. Das war, da dachte ich mal, bist du das, also das sind Plays, also klar, ist gut gegangen und der hatte natürlich dann dadurch ein kurzes Third Down, aber please. Nicht nur, weil es gut gegangen ist, war das kein guter Spielzug.
Das ist übrigens eine Differenzierung, die viel zu wenig stattfindet. Ja.
Ja. Also, das ist ein dummes Play. Als Coach raste ich da aus.
Aber auch gerade bei Quarterbacks lässt man viel zu viel durchgehen, was das betrifft. So ein paar Sachen, also viele Highlights von Aaron Rodgers oder so, da schüttelst du doch als Coach wahrscheinlich nur den Kopf.
Ja, aber das hier bei einem nicht mal langen Pass, sondern in die Mitte. Ein 5-Yard-Pass in die Mitte zurückzuwerfen, der Receiver fängt ihn super, ne, weit weg. Oder, ich dachte wirklich, da sind neben mir, glaube ich, zwei Leute fast umgekippt. Also, und das ist übrigens der Punkt, dieser 4. und 4, da hat Christian vollkommen recht. Da war es am Anfang so um mich rum erst so, ja, kick das Field Goal, da haben wir die, das war ein super Drive, ne, da müsste man natürlich mit was rausgehen. Danach so, ja, und zwar bevor der Drive von Ohio State schon losging, aber okay, 1:05 ist halt, wenn du jemanden wie Marvin Harrison hast, wenn du Ibuka hast, du hast vielleicht nicht den besten Quarterback, du hast nicht mehr CJ Stroud, aber du hast einen Quarterback, der dir relativ gut bedienen konnte, immer mal wieder, nicht dauernd, aber es reicht ja, du musst ja nicht eine 70% Completion Percentage in den
Drive und halt haben. Nicht 7 Punkte, sondern nur 6, ne?
Und halt nur 6, genau. Du bist halt nicht mehr oder weniger sicher. Ich glaube nicht, dass man da auf 2 geht von der 3-Yard-Linie. Das glaube ich nicht. Also du bist relativ sicher in der Overtime, wenn du 7 Punkte vorn wärst. Denkst du nicht 4 Yards, irgendwie ein Kurzpass auf den Tight End? Loveland hat so gut funktioniert. Und dann ist das Ding durch. Und ich meine, ich habe schon kommen sehen, ganz ehrlich. Ich habe schon kommen sehen, nachdem der zweite, glaube ich, der auf Harrison dann lang und dann der nächste auf Fleming lang, das waren ja 2x20 plus Yards. Das ging schon recht schnell.
Ja.
Sagen wir mal so.
Ja.
Ja, krasses Spiel. Michigan hat im Moment einfach die letzten beiden Spiele, das erste Spiel haben sie deutlich dominiert, physisch. Das zweite haben sie mit ihren Big Plays in der zweiten Halbzeit dann die Sache klar gemacht. Das hier war ein ziemlicher Grind und es stimmt schon, mit dem ersten Fourth Down, da sollte man Ryan Day nicht so den ganz großen Wurm machen, weil letztlich war es ja auch so, man wusste, diese beiden Defenses sind so stark, hätte auch ein richtiger Lowscorer werden können. Ne, hätte auch wirklich ein 17-13 werden können und ob du da dann das Risiko nimmst, wenn es 0-0 steht und beide schon gepuntet haben, I don't know. Beide sogar 3-and-out hatten, ja. Naja. Anyway, Michigan
gegen Iowa, also in Indy.
Vor 2 Jahren und wahrscheinlich wird es genauso langweilig wie vor 2 Jahren.
Ja, das Big Ten-Finale ist auch irgendwie selten was ich mir so wirklich ganz groß raufschreibe, weil, naja, okay, ja, egal.
Richtig.
Washington gegen Washington State. Talking about Spannung. Ja, Washington Washington zittert sich so ein bisschen durch. Washington ist vielleicht nicht nur wegen der Farbe Lila, so ein bisschen das TCU vom letzten Jahr, was sich durchzittern angeht die letzten Wochen. Jan oder Christian, wer auch immer was dazu sehen will. Also nee, Jan hat ja gesagt, er wollte den Apple Cup nicht sehen, also Christian.
Doch, also ja, habe ich schon dann noch gesehen, aber Christian darf gerne anfangen.
Ich hab tatsächlich ehrlicherweise zu wenig vom Spiel gesehen. Man muss das respektieren, was Washington übers Jahr gemacht hat. Das darf, glaube ich, auf keinen Fall zu kurz gehen, zumal es kein traditionelles Powerhouse. 12-0 In einem Jahr, wo wir so viele Teams gefühlt wie Ewigkeiten hatten, die ungeschlagen bis zum Conference Championship Game sind. Mit Penix liest sich gar nicht mehr so krass, mit 18 von 33 wird 204, ja. Aber das war der Super Bowl für Washington State. Zumal, klar, ich will mich ja als täuschen, um die beiden Teams veröffentlicht, dass sie in den nächsten Jahren nochmal gegeneinander spielen, aber
das Spiel war dann von Thanksgiving in den Sommer.
Genau, das wird dann halt einfach eine Non-Conference-Nummer werden, wo du sagst, ja, das ist irgendwie immer noch wichtig.
Ist nicht dasselbe.
Aber, ist genau. Es ist nicht dasselbe. Und, für Washington State natürlich muss man tatsächlich sagen, die Gefühlslage ein bisschen anders als bei Oregon State, was die Saison betrifft, mit 5-7 und 2-7 jetzt auch noch die Bowl Eligibility verpasst. Jetzt nicht überraschend, dass man die Partie verloren hat. Riesenrespekt, dass man den Huskies da so ein Spiel geliefert hat. Aber auf der anderen Seite ziehe ich auch meinen Hut vor Washington. Da muss man so durchkommen und das wird jetzt nochmal eine heftige Nummer zum Abschluss. Und auch da mussten sie fighten. Field Goal mit auslaufender Uhr. Aber bis 12-0 ist kein Zufall.
Nee, 12-0 ist kein Zufall, aber die Zitterdinger in den letzten Wochen, also seit diesem, finde ich schon, Spiel des Jahres nach wie vor, Washington, Oregon, die Formkurven sind schon ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gegangen. Also Oregon hat einfach alles platt gebügelt und Washington hat viele, viele enge Spiele gehabt. Und das war jetzt ja auch ein Zitterding. Es waren wenige Plays, die das entschieden haben. Washington State hat das toll gespielt mit Cam Ward, wirklich mit dieser Air Raid Offense, 10 Personnel, 4 Receiver. Let's go. Ball natürlich wie immer viel gepasst. Aber letztlich muss man ja auch bei dem Spiel sagen, und Washington allgemein, die letzten Spiele, wir haben viel über ihre Defense geschimpft, die letzten Spiele ist die deutlich besser geworden. Die Defenses haben beide den einen oder anderen Stop produziert. Wenn, dann hätte ich gedacht, Washington State hat in einem Shootout eine Chance, nicht unbedingt so. Aber sie haben halt viele Chancen verpasst. Ne? Da gab es diesen halben Tush-Push, der bei Fourth and One 7-7 stand, glaube ich, den Washington State nicht verwandelt. Daraus versäbeln die Huskies zwar ein Field Goal. Dann gibt es die unnötige Deception von Ward bei Third and whatever war das, 15, 18, keine Ahnung, wo der Receiver einigermaßen frei war und den Ball in den Rücken wirft, weil er Druck von CTF bekommt. Und daraus dann direkt der Touchdown entsteht von Odunze, vielleicht sein einfachster diese Saison bei Third and One Play Action, und er steht halt, ist halt weit offen. Aber ich habe das mir danach angeguckt. Ich fand, Cam Ward hat das super gemacht, paar herausragende Pässe, das 14-14, diesen Go over the shoulder Pass auf Kai Williams an der vorderen Pylone, das war ein absolut sensationelles Ding. Dann intercepten sie Penix. Ja, und Penix hat ja auch, die Statistiken von Penix sind die letzten Wochen so ein bisschen runtergegangen. Hat natürlich auch zum Teil was mit dem Wetter zu tun gehabt. Aber ich glaube, dass er, so sehr ich es ihm gönnen würde, damit womöglich die Heisman so ein bisschen wahrscheinlich, also Finalist wird er auf jeden Fall, denke ich. Aber, und kann natürlich jetzt, wenn er jetzt gegen Oregon, das könnte ja so ein bisschen auch so ein Spiel um die Heisman sein. Jaden Daniels ist natürlich immer noch dabei mit seinen krassen
Statistiken. Achso, ich dachte, die müssen diese Woche voten.
Ist es so? Okay, dann, ich dachte nichts, aber dann müssen sie, wenn das so ist, dann wird das Spiel nicht mehr entscheidend sein.
Bin der Meinung.
Ja, kann gut sein. Ganz kurz nur.
Wäre sonst ungerecht gegenüber denen, die vielleicht super gespielt haben, aber halt nicht in dem Conference Championship stehen.
Ja, wäre es. Ne, also ganz kurz, du kannst ja so lange nachgucken, diese Interception gegen Penix, Jaden Hicks, ja, sowieso ein krasser Playmaker auf Safety, und dann werden sie zweimal gesackt und das verhindert Punkte, dann vergeben sie ein langes Field Goal, also sie hatten wirklich viele Chancen, gerade bei 14-14, und du kannst halt solche Offenses wie die Huskies nicht dauernd aufhalten, dann hast du am Ende wieder den klassischen Rome Odunze Backshoulder, den er trotz enger Deckung einfach automatisch reinzieht, wird dabei gehalten, völlig egal. Und die Huskies haben dann auch den Sack nicht zugemacht, kriegen die Interception, Tipball-Interception, machen daraus nichts. Washington State gleicht aus. Und dann hast du halt, am Ende sind es die kleinen Dinge, ne? Es steht 21-21, Washington State, die Cougars kriegen, haben den Ball second and two an der 44 und Washington machen Holding, also machen First Down, eigentlich First Down Run, machen Holding, dadurch stalled der Drive, wenn man so will, und Washington auf der anderen Seite beim Fourth and One an der eigenen 29, da haben sie es ja wirklich riskiert, haben sie gesagt, das ist unser Play, weil wenn wir das Fourth and One nicht machen an der eigenen 29, sie wollten nicht in die Overtime, wenn wir das Fourth and One an der eigenen 29 nicht machen, gewinnen die Cougars, wahrscheinlich zumindest. Sie machen das zu dem einen Play des Spiels und machen dann den Fake Running Back Dive up the middle und Penix pitcht den Ball zurück zu Odunze, der in Endaround läuft. Wenn das schief geht, bei Fourth and One, ich möchte die Reaktion nicht sehen, aber das ist halt, hatten wir ja gerade in anderer Hinsicht auch, wenn Plays gelingen, ist es immer ballsy und keine Ahnung was. Und sonst ist es immer total, total dämlich. Wie kann man beim Fourth and Short da irgendwie den Ball 7 Yards, 8 Yards ins Backfield pitchen? Anyway, viel gut mit auslaufender Uhr und durch, aber ja. Washington zittert sich in das Spiel, Oregon ballert alles weg und es kann trotzdem ganz anders sein. Heißt ja nicht, dass die Huskies das nicht auch zittrig gewinnen.
Tja, also die Huskies gewinnen und qualifizieren und waren ja schon fürs Finale qualifiziert, treffen dort wieder auf Oregon. Florida State schlägt Florida 24 zu 15 und wird vom Ranking belohnt und wieder hochgeschoben. Tate Rudemaker. Also.
Boah. Also, habt ihr das Spiel gesehen?
Nicht wirklich.
Uiuiui, das war wirklich ein ganz komisches Spiel. Immer ein bisschen chippy. Ein Florida-Spieler ist wegen Spucken rausgeflogen. Also da hat es wenigstens, der Sunshine Showdown
sehr
hat
schön. Ja,
schon. Aber das war halt, das 24-15 wird halt dem Spiel nicht gerecht. Florida war in der ersten Halbzeit richtig viel besser. Richtig viel besser. Die führen nur 12 zu 7. Die haben ersten Missed Field Goal. Nach 13 Plays 45 Yards Drive, ich liebe so eine Dinger, die sind sonst Iowa-Style, dass du irgendwie gerade mal ein bisschen über 3 Yards pro Play machst. Dann haben sie einen Touchdown-Drive, 13 Plays 79 Yards. Mit diesen beiden Drives, das Missed Field Goal und der Touchdown, haben sie ungefähr ein Viertel von der Uhr genommen, beide über 7 Minuten. Eigentlich genau das, was die Gators wollten. Da war ein Bullshit-Penalty dabei bei Third Down gegen Dent, gegen den Safety bei einem Sack, aber das müssen wir mittlerweile mit leben, dass Quarterbacks solche Plays immer für sich kriegen. Bei FSU ging gar nichts. Die haben die ersten drei Drives von Punt, zweimal Three and Out, einmal gab es ein First Down und dann Three and Out und dann Safety durch einen All-Out-Blitz. Und der zweite Punt war auch noch mies, das heißt, FSU hat wirklich nichts hinbekommen. Bis zum letzten Drive der ersten Halbzeit haben die genau 0 Yards gemacht. Und dann legen sie plötzlich in 10 Plays 90 Yard, super Drive hin, Run Game, Passes und es steht nur 7 zu 12. Und eigentlich müsste es irgendwie höchstens 3 zu 21 oder so stehen. Und danach kriegt Florida sogar noch die Chance in der ersten Halbzeit, macht einen langen Run durch Montrell Johnson, hat einen Holding im ungünstigen Moment und verkickt ein langes Field Goal. Also das ist wirklich, dass die da mit 7 zu 12 raus sind, die Seminoles, das war einfach Glück, muss man so deutlich sagen. Und dann kriegen sie in der zweiten Halbzeit den Ball gleich zuerst. Langer Drive oder guter Drive. Keon Coleman wird angebunden, langer Trey Benson Run und plötzlich führen sie. Und warum auch immer, keiner weiß es. Danach gehen die Gators sogar nochmal in Führung mit dem Field Goal. Aber dann haben die Noles Defense hat dicht gemacht, Keon Coleman mit einem Punt Return. Ich finde es immer noch krass, dass der Star Receiver, der 6'4 groß ist und ein krasser Contested Catch Guy ist, dass der als Punt Returner da spielt. Und wie gesagt, dann hat die Defense halt die Tür zugemacht. Die haben erst einen Field Goal gekickt, 17-15 geführt, die Noles. Dann haben die Gators fast noch, das wäre übrigens auch das Beste gewesen, haben sie fast noch Tate Rodemaker den Kopf abgeschlagen nach einem Slide bei Third and Long, ein Slide und zwei Leute schießen ihm den Kopf weg. Da musste der dritte Quarterback dann kurz rein, kam aber zurück und dann hat Trey Benson, der Running Back, den Deckel drauf gemacht mit einem spektakulären Run, nicht sein erster, war wirklich hat ein super Spiel gemacht, aber das... Boah, da muss ich Florida ärgern. Das sieht am Ende deutlich aus oder halbwegs deutlich, aber das hätten die eigentlich gewinnen müssen. Und Florida State hat die erste Halbzeit echt ziemlich schlecht gespielt. Aber
a win.
Sie sind dabei.
Is a win.
Win is a win. Hilft nichts.
Und den Gators ist das passiert, was wir vier Spieltage vor Schluss prognostiziert genau. haben. Genau. 36-39 Arkansas, 35-52 at LSU, 31-33 at Missouri, 15-24 versus Florida State. Kein Bowl-Game.
Drei enge Dinger dabei.
Ja.
Aber der Headcoach noch Fragezeichen, nicht gefeuert.
Noch nicht gefeuert, Billy Napier. Ja. Vielleicht gibt es ihn noch ein Jahr, aber in Gainesville sind schon Headcoaches bei viel besseren Bilanzen
eben
gefeuert worden.
Eben, das geht schnell.
McElwain oder so, der ist ins SEC Championship Game zweimal gekommen, im nächsten Jahr wurde er gefeuert. Naja.
Dann habe ich Fragen an die Defense von Auburn.
Alter.
Ich meine, jetzt muss man erstmal sagen, die Tigers werden eine Woche zuvor verprügelt. Wir haben das hier ausführlich gewürdigt.
Ja. Von New Mexico State.
Von all New Mexico State. Ein solides 31-10. Und diese Partie darfst du nicht verlieren.
Nein.
Nicht. Es ist natürlich
wenn du darfst, und du darfst als Verteidiger den Spieler nicht aus Augen verlieren. Meine Güte, wo wollen wir hin, wenn ich in die Endzone?
Im Übrigen, 10, es ist schon ein bisschen bizarr, weil wir haben gerade das 10-jährige Jubiläum vom Kick 6.
Ja.
Mhm, das wurde auch beim College Football Game Day wurde es auch sehr, wie soll ich sagen, prominent eingespielt und gefeatured, während ich da stand und Leute beobachtet habe, wie sie Schilder hochhalten.
Für mich im Übrigen immer noch einer der besten Kommentatorenleistungen.
Ja.
Weil beide es geschafft haben, und das war Lundquist mit.
Mit dem Quarterback, mit dem der immer noch da ist. Wie heißt denn der?
Nessler.
Nein, Nessler? Der Quarterback.
Danielson.
Das war Vern noch. Das war noch Vern Lundquist.
Für mich ein Answered Prayer. Ein Answered Prayer, aber vor allen Dingen für mich. Ich habe von wenigen Kommentaren mehr gelernt als von dem. Und das hat Lundquist übrigens auch nochmal in einem Interview die Tage rausgestellt, deswegen will ich es hier nochmal einfach so prominent anbringen. Der hat einfach eine Minute 30 haben sie nichts gesagt. Und die Fähigkeit zu wissen, wann man den Zuschauer mit den Emotionen, die er über die Atmosphäre, über die jubelnden Zuschauer wahrnimmt, das war ja auch, das ist vielleicht immer noch, keine Ahnung, ich bin immer schwerer mit historischen Vergleichen bei Plays, die ich nicht live gesehen habe.
Genau, sollte man auch nicht machen.
Das aber in meiner Lebenszeit gab's, oder in meiner Zeit, wo ich College Football verfolge, ist es das herausragende Play, vor allem was die Relevanz betrifft. Man darf nicht vergessen, das ging um einen direkten Einzug ins National Championship Game. Das war ein de facto Halbfinale. Ja. Das wollte ich einfach nur noch rausstellen. Aber diese Fähigkeit in dem Moment, dann über diesen langen Zeitraum,
Viertelfinale, ne?
Dann zu schweigen. Und jetzt, dann gebe ich euch beiden das Wort, diese Partie über weite Strecken relativ zu kontrollieren oder enger zu halten, sich so ein bisschen in Rausch zu spielen und auf einmal mit Alabama mitzuspielen. Und dann hast du sie aber sowas von am Schlawittchen. Und muss es nur noch finishen.
Und dann lässt er die Butter vom Brot nehmen.
Ja. Aber schon krass übrigens, mal ganz allgemein gesprochen, wir haben da natürlich Auburn auch komplett unterschätzt, alle miteinander. Was für ein Unterschied es macht, eben ein Rivalry-Game zu spielen. Wenn man das mit New Mexico State vergleicht.
Wir haben Auburn vielleicht auch deshalb unterschätzt, weil sie ja trotzdem nur 6-6 jetzt sind.
Ja, also
es war ja nicht nur New Mexico State. Das gehört Wahrheit dazu.
Ich sag ja auch nicht, dass wir nicht auch recht hatten damit, aber das war ein krasses Spiel von denen. Jetzt klinge ich wie Thomas Doll. Das war ein tolles Spiel von denen.
Da lache ich mir doch den Arsch ab, ne?
Das Europapokal, geile Kiste. Nein, jetzt dass Auburn mit seiner nicht besonders schlagkräftigen Offense, die sind ja relativ wenig, haben relativ wenig gepasst, die haben ihr Run-Game aufgezogen mit Jarquez Hunter, mit Damari Alston und Peyton Thorne, dem eigentlich ja Passing Quarterback, Ashford, den Runner haben sie ja gar nicht so viel eingesetzt, dass sie es damit geschafft haben, Alabama Paroli zu bieten. Für Alabama war das, die ja sonst eine sehr gute Lauf-Defense haben, auch, das war schon ein bisschen, das ist schon was, was Georgia sich angucken wird. Da bin ich relativ sicher. Als Passer hat Thorne ja, wurde ja gut unter Druck gesetzt, aber was die als Läufe, dann eben dann auch mal den Endaround von Javaris Johnson, das war so ein bisschen Gus Malzahn Offense fast, damit konnten sie Alabama kontern. Alabama hat ein paar Big Plays gehabt, insbesondere diesen Deep Ball auf Burton kurz vor der Halbzeit, das war ein krasser Coverage-Bust, wo der Cornerback denkt, der Safety ist hinter ihm, aber der Safety spielt dadurch irgendwie Cover vor und dadurch kommt er nicht zur Seitenlinie. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit, dachte ich, auch in der ersten Halbzeit, ja, spannend, aber das wird Alabama schon runterspielen. Und irgendwie blieben die Tigers aber in Schlagdistanz, auch als Alabama in Führung ging. Gehen dann ja selbst in Führung mit den eigentlich ungefähr einzigen beiden gelungenen Pässen auf Javaris Johnson. Erst den Slant und dann eine Art Wheel aus der Jet Motion. Das war übrigens auch ein sehr schönes Play, dieser Touchdown. Und Alabama verkickt das Field Goal. Das hätte so schön gepasst. Da haben sie jetzt ja seit einigen Jahren einen sehr zuverlässigen Kicker mit Reichert. Aber schön wäre, dass diese Field Goal Probleme wieder auftreten, weil irgendwann muss Nick Sabans Kryptonit wieder hervortreten. Und eher die letzten Jahre ja nicht. Das ist das Problem. Das ist irgendwie langweilig, wenn Alabama nicht andauernd irgendwelche sinnlosen Field Goals verkickt. Und dann kommt ja dieser super lange Drive der Tigers, wo sie über 8 Minuten von der Uhr nehmen, der leider kurz vor der Endzone verendet, weil wenn da der Touchdown passiert, dann wird natürlich Alabama noch mehr unter Druck gesetzt. Wobei man auch sagen muss, da wurde eine wirklich ganz klare Motion, ne? Dieses Play, wo 3 Auburn-Spieler aus der Motion starten, was ein ganz klares Legal Shift ist, wird bei Third dann übersehen und man gibt da dagegen Alabama einen Defensive Offside.
Also Jan, nee, sorry, das kurz reingrätsche. Ne? Ja. Das habe ich in der Form.
Fourth and Two war es, glaube ich, sogar, ne?
Nicht so gut wie noch nie gesehen.
Ja.
Dass du das übersiehst.
War ja nicht also, einer, waren 3.
Who care? Also so 50-50 PI-Calls, schön und gut. Da bin ich immer bei den Schiedsrichtern. Kannst du übersehen, Spot 10 cm vor vorne, who cares? Das ist nicht, also zumal mit einer Achter-Crew, wo jeder sehr, sehr feste Verantwortlichkeiten hat. Ja. Das war krass. Nicola, du dürftest, ich meine, du guckst noch länger Football als ich. Und du bist auch regelfest, also, ja.
Ja, das
ich war das also Wahnsinn.
Was, also da verstehe ich, habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich meine, das war so offensichtlich. Wie gesagt, auch bei zeitüber offensichtlichen Calls, gerade wenn so am Jersey gezupft wird oder so, ne, das, ja, das kann immer mal passieren, dass du einen ungünstigen Winkel hast, aber hier ging es nicht um Winkel, das waren 3 Spieler. Also das, ja. Genau, aber letztlich, also das hat Auburn ja insgesamt auch spannend gemacht. Hugh Freeze, ich muss ihn nicht mögen, aber mal war Tempo drin, dann hat er Tempo rausgenommen bei diesem langen Drive. Das war schon gut gecallt für das, was sie halt haben. Und dann haben sie ja Punt, ne, dann, also sie stoppen ja Alabama sogar nochmal, machen den Sack nicht zu und dann, das ist ja schon vor dem Fourth and 31 war es ja, 3. und 20, wo Milro dann für 19,5 Yards läuft und dann machen sie den Fourth and Inches rein. Und dann kam dieser schlechte Snap, wo mittlerweile ja gab es ja so ein paar, ich glaube, der Kell hatte das auch gepostet, wo es durchaus sein kann, also es gibt eine Aufnahme, wo der eine Auburn Safety ist, es glaube ich nach vorne kommt und klatscht und in dem Moment geht der Snap über Milrose Kopf hinweg. Also könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. weiß ich nicht, aber es, also die Koinzidenz, die zeitliche, ist schon relativ krass, sage ich mal. Und dann kommt der Illegal Forward Pass von Milrow, wo er deutlich über der Line ist. So, und dann beim 4. und 31. Und dann nachher heißt es wieder, warum hat man nicht mehr Leute gerusht? Ich habe gar kein Problem, könnt ihr auch gleich sagen,
Ich habe gar kein Problem damit,
dass du mit 3 Rushern spielst.
Nee.
Du hältst ja auch Milrow in der Pocket. Und das ist ja das, was du eigentlich machen willst. Du willst ja nicht, dass er wild rumscrambelt, weil er da so gefährlich ist. Du willst nicht einen Inside-Blitz machen, damit er rausrollt. Du hast 3 Rusher. Du hältst ihn in der Pocket. Das heißt aber, du hast 8 Leute in der Endzone. Du darfst doch niemals, das ist schon schlecht.
Und selbst wenn er anfängt zu laufen, du hast 31 Meter Zeit, ihn wegzusäbeln, ne?
Ja. Wegzusäbeln ist ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang. Aber du darfst doch bei 8 Leuten in der Endzone außen an der Seite niemals eine 1 gegen 1 haben. Ja, der Cornerback stellt sich nicht gut an. Das war ja noch deren bester Cornerback, glaube ich, DJ James gegen Isaiah Bond. Aber du darfst doch auch niemals ein 1 gegen 1 zulassen da. Also, sorry, aber das finde ich noch den größeren Fehler, als dass der Cornerback da schlecht steht. Du hast 8 Leute da hinten drin.
Fürs Protokoll, es waren 7. Und das ist für mich Teil des Problems. Weil du hast in diesem Play ein Quarterback Spy.
Wozu?
Die Kritik gab es nach diesem Spielzug an Orban, und das habe ich nicht verstanden, weil wenn du 8 Leute in der du kommst so schnell nach vorne.
Der muss mehr als 31 Yards laufen, weil der steht ja nicht an allein aus Scrimmage. Also der muss 35 Yards laufen. Das heißt, der ist.
Aber ich bin relativ sicher, dass der Spy der dritte Rusher ist.
Das wird sich rausstellen lassen, aber.
Ich bin relativ sicher, dass die 3 Leute vorne nur hatten und der Rest war hinten. Aber ich schau mal nach kurz. Aber ihr könnt. Ich wollte nicht unterbrechen.
Also trotzdem, du darfst niemanden aus den Augen verlieren. Behalt doch alles vor dir. Nee.
Es sind drei vorne gewesen. Spy und Spy.
Okay, gut. Okay, dann 8 mehr.
Bitte hinten drin. Please.
Gut dann.
Also. Und da stehen 3 Leute bei, ich glaube, ich sehe es gerade, Nyblack ist es, glaube ich, der Tight End. Und einer außen beim Receiver? Boah. Don't know.
Also viel schlimmer kannst du halt eine Partie nicht verlieren.
Nee.
Das ist so. Also.
Aber es ist halt Iron Bowl. Es gibt, glaube ich, kein spektakuläreres Spiel als das, was so die jüngere Vergangenheit betrifft. Waren so viele krasse Dinger dabei. Ja, nicht nur der Kick Six, der auch, aber das.
Da waren auch andere Nummern dabei.
Beim Kick Six diskutiert doch Nick Saban vorher rum, dass er dieses dass eine.
Die Jahr, Sekunde noch kriegt.
Dass er die Sekunde noch kriegt, damit er kicken kann, ne?
Ja.
Richtig.
Mit seinem, ich glaube, da hat er sogar den Backup-Kicker dann raufgestellt.
Ja, und die haben sich das ja auch 10 Minuten so gefühlt angeschaut, ob da jetzt eine Sekunde ist oder nicht.
Das Play war 10 Sekunden lang und der ganze Prozess war eine halbe Stunde gefühlt. Also vielleicht, womöglich nicht nur gefühlt.
Und das ist Teil der Geschichte ist ja auch, Nick, du wolltest diese Sekunde, bitte sehr.
Genau.
Und das war ja gerade für die, heute ist ja alles schon bei den Kickern auch ein bisschen anders, aber damals, das war ja auch ein sehr, sehr langer Kick, ne? Das sollte man nicht, das war ja jetzt nicht, dass der Kicker.
Deshalb stand da ja auch einer.
Klar, natürlich, aber das war schon,
Alabama SEC-Finale.
Wir hatten The Comeback vorher, wir hatten hier dieses 15.000 Overtime-Games, vor Overtime-Games, wo Bryce Young eigentlich schon, wo sie eigentlich schon tot waren, dass sie überhaupt in die Verlängerung gekommen sind, wo, ich glaube, war es nicht sogar Tank Bigsby, der jetzt ausgelaufen ist, sonst wäre das Ding schon vorher durch gewesen, ich glaube, also, oder zumindest hätte er da noch 10 Sekunden gehabt, statt einer Minute oder so. Ja, es ist immer was los. Das Mac Jones Game. Iron Bowl ist Must-See-TV.
Ja, und den hat Alabama also gewonnen. Für die aus dieser Aufzählung nicht verstanden haben, 27-24 mit diesem Touchdown.
Und sind dadurch halt weiter im Playoff-Rennen.
Da kommen wir gleich zu. Das, was wir letzte Woche schon spekuliert hatten, Louisville hat uns nicht enttäuscht, Jan, und hat zum 5. Mal in Folge gegen Kentucky verloren und damit das Ei gelegt, das wir erwartet haben.
Ja, das genau. So ein bisschen war das vorhersehbar. Übrigens, das Spiel kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Das war absolut wild. Erste Halbzeit gemächlich, 10-7 Louisville. Und in der zweiten ist ja komplett explodiert. Und zwar, es wirkt ja so, als ob das dann ein Shootout war, aber das war nicht nur von den Offenses, sondern die haben ja, da war der Kick-Return-Touchdown von Barrion Brown dabei. Der sofortige, lange Kick-Return von Guerrero auf der anderen Seite. Louisville hat ja lange geführt, zum Teil auch mal mit 2 Scores. Und dann hauen sie ja Back-to-Back-Fumbles raus, die beide vom selben Kentucky-Spieler recovered werden, von J.J. Weaver. Und dadurch kippt das Spiel ein bisschen. Ray Davis, der Running Back von Kentucky, mit 2 Receiving Touchdowns. Aber dann wirft Devin Leary einen wirklich bei, was war das, bei 31-24, einen wirklich fürchterlichen Pick, noch 4 Minuten, du liegst einen Touchdown in Führung, kriegst Druck und haust den Prayer raus in der eigenen Hälfte, der ungefähr so eine Kerze ist wie beim Fußball, der wird natürlich abgefangen. Fourth Down Touchdown von Louisville, leicht unter Druck, findet Plummer da seinen Receiver zum Ausgleich, dann kontert Kentucky wieder mit dem Rush diesmal von Ray Davis. Louisville kommt nochmal in die Ende der Endzone und macht so eine Art Hail Mary aus 30 Yards, die durchaus hätte klappen können. Also wirklich krass, krasses Ding. Nicht ganz die Relevanz der anderen Spiele, die wir besprochen haben, aber gut, aber das Ding ist für Louisville, dadurch, dass es eben der Orange Bowl dieses Tie-In hat, hat sich gar nicht so viel geändert letztlich.
Ja, außer dass sie raus aus den Playoffs sind, wenn sie Florida State schlagen sollten, aber ja.
Aber das wären sie sonst, glaube ich, auch.
Ja, wären sie auch, aber jetzt ist gut, jetzt ist halt, jetzt sind sie halt
jetzt endgültig. Ist es fix, so. Ja, jetzt ist es fix, genau.
So,
dann können wir noch die ACC gewinnen.
LSU schlägt Texas A&M 42-30. Texas A&M hat einen neuen Headcoach, der kommt von Duke, Jan.
Ja, der kommt von Duke und war vorher DC von Texas A&M, Mike Elko. Eine sehr gute Wahl, denke ich. Also hat, was der bei Duke für eine tolle Defense da hingestellt hat, mit sehr wenig und auch so schnell, wie schnell die kompetitiv geworden sind, hat ein bisschen Verletzungspech auch jetzt mit Riley Leonard im Quarterback, sonst wäre das die Saison noch besser geworden. Ja, und hat ja bei A&M, also seine Defenses war nicht das Problem, das war sein Nachfolger. Also das ist, denke ich, eine gute Wahl, wenn du eben einen jüngeren Headcoach, wenn du nicht einen etablierten nehmen willst, nicht einen der großen Stars, und ich denke, dass bei A&M das vielleicht an der Zeit ist, dass wir das ausprobieren. Finde ich eine super Sache, übrigens sehr lustig. Am Anfang sollte ja schon Mark Stoops von Kentucky schon veröffentlicht werden, dass er der neue Headcoach wird, und dann gab es halt sehr, sehr, sehr große Proteste von Fans und allem drumherum, sodass das Board wieder Abstand davon genommen hat. Der Name war vielleicht zu wenig sexy.
Aber ich habe vor ein paar Wochen ein interessantes Feature zu Elko, was man sich gerne mal durchlesen kann, auch im Athletic, wo ich ein bisschen bezweifelt habe, aber der muss diesen Job annehmen. Das ist einfach so.
Gut. Dann, Arizona krönt die Saison und haut noch Arizona State weg, 59-23.
Übrigens ganz kurz nur, weil nur ein Satz. Nora Fifita, dieser Freshman Quarterback, dieser etwas dürre, anders heißt Typ, 527 Yards, 5 Touchdowns. Das wird immer abstruser, was der da spielt. Also, come on.
Ja. Arizona, die Geschichte des Jahres. So, und dann. Auf jeden Fall. Notre Dame verprügelt Stanford 56-23. Kansas State legt sich gegen Iowa State hin 35-42. Gibt es dazu irgendwas zu sagen?
Es gab Schnee. Es gab richtig viel Schnee.
Ach so, stimmt. Das war ja das Schneespiel, ja.
Und sehr schön übrigens, wenn jemand, also für Fans von Big Plays, sollte man sich die Iowa Offense in diesem Spiel mal angucken. Der Running Back läuft 16 Mal, Abu Sama für 276 Yards, also einen flotten Schnitt von 17,3 Yards pro Rush. Der Quarterback Rocco Beck komplettiert nur 8 Pässe, aber diese 8 Pässe für 230 Yards, also 19,2 Yards pro Passversuch übrigens sogar, 8 von 12, fast 30 pro Completion. Also Iowa State hat es eher mit Big Plays gemacht.
Gut, Oklahoma State gewinnt gegen BYU in doppelter Overtime 40-34 und qualifiziert sich damit fürs Big 12-Finale. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, aber auch da nochmal ordentlich geschwitzt.
Krasses Spiel. Ja? Sorry. Krasses Spiel. Gefühlt hatte ich nie den Eindruck, dass Oklahoma State das gewinnt, weil BYU eigentlich permanent vorne war. Und es hätte zu Oklahoma State die letzten Jahre
24-6 zur Halbzeit. Es war so ein typisches Oklahoma State. Es nahm die Züge eines typischen Oklahoma State Spiels an.
Ja. Ja, ganz genau. Und ich hatte nie den Eindruck, dass Oklahoma State das gewinnt. Auch wenn sie, je länger das Spiel gedauert hat, desto besser konnten sie ja laufen. 34 Carries für Ollie Gordon. Das ist halt ziemlich der Wahnsinn. Also,
das ist momentan das, was er da machen muss.
Ja. 5 Touchdowns. Es geht nur über den Lauf dieses Jahr bei den Cowboys, die ja durchaus schon den einen oder anderen guten Running Back die letzten Jahre hatten. Credit auch Oklahoma State logischerweise ich will es nicht zu sehr bemühen, aber es wird eine komplett andere Big 12 nächstes Jahr ohne Texas und Oklahoma. Sie haben jetzt wirklich nochmal die ultimative Gelegenheit, auch den Longhorns nochmal in die Suppe zu spucken, nachdem sie den Sooners den Titel versaut haben. Auch wenn ich grundsätzlich die Lehren von Gandhi teile, bin ich nicht zwingend der größte Fan von Mike Gandhi, wie man hier weiß. Aber das ist...
Alter!
Oh, Junge!
Also, dafür kriegst du aber Einreiseverbot in Indien. Also.
Die beiden in einen Satz. So.
Das wäre natürlich für die Cowboys und für die Cowboys-Fans noch eine... Und eine Sache darf man nicht vergessen. Mit dem 12er Playoff ist die Big 12 in der besseren Position als mitunter jetzt. Ja, Respekt in wirklich Regen, also wirklich ein Spiel, was so viel Regen hatte wie es war nicht ganz Frankfurt Universe gegen Hildesheim. Nikola Matin wird sich daran erinnern.
Berlin, nicht Hildesheim.
Berlin, genau, stimmt. Hildesheim war das Jahr später und es hat nicht so viel geregnet.
War das mit dem Kicker, der es am Ende versäbelt hat?
Nee, der es entschieden hat.
Der ist entschieden.
Das 6-5. Der
Kicker versammelt war German Bowl. Aber ja, genau, Jahr.
Das war das Jahr, genau. Das war zwei Wochen später, ja.
Das war eine unfassbare Regenschlacht im wahrsten Sinne des Wortes. 1974 möchte, auch in Frankfurt, möchte seine Wetterprognose zurückhaben. Nee, Oklahoma State gewinnt es und ist im Big 12 Finale. Die Sooners haben lange gezittert. Letztlich haben alle zitierten Bibelverse nicht geholfen. Und die Cowboys haben das gewonnen. Krasse Nummer. Aber Respekt an die Resilienz da, nach 24:6 zur Pause zurückzukommen.
Aber trotzdem. Also ich meine, Texas-Oklahoma wäre natürlich das hochklassigere und wahrscheinlich, also auf dem Papier zumindest spannendere Finale. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Aber dass Oklahoma State dem Tod, und ich habe so lachen müssen, als diese Einblendung kam, während ich da saß und sowieso von, wie gesagt, wildeste Getränke probieren musste. Und als diese Einblendung kam, ich meine, Oki State hat 6-0 geführt am Anfang. Die haben einen Turnover gehabt, die hätten ja am Anfang vielleicht ein bisschen mehr auch draus machen können. BYU hat nur mit dem Backup-Quarterback gespielt. Keaton Slovis war ja verletzt, Jake Ratzlaff. Da denkst du doch, Leute, also bitte, in 5 und 6 BYU zu Hause, große Chance. Und dann hauen die so eine erste Halbzeit raus, wo dieser... Habt ihr diesen Pick 6 gesehen von BYU, wo Alan Bowman den Ball irgendwie, der Receiver läuft eine Go-Route oder zumindest eine tiefe Route und er denkt, der läuft einen Hook und wirft halt einfach den Cornerback an, der da steht und sagt, jo, schönen Dank. Und BYU hat ja nicht mal krass viel Yards gemacht, aber halt die entscheidenden Plays, ein paar nette Pässe, da haben sie auch noch einen Punt-Fake. Bei 21-6 sind sie auf dem Gaspedal geblieben. Fand ich irgendwie cool. Du bist 5-6, du musst in den Bowl kommen, du führst 21-6 beim Favoriten. Was machst du? Du puntest nicht, nein, du machst den Punt-Fake-Pass und führst dann 24-6.
Ja.
Also, die haben das super gespielt. Ich meine, was hast du denn zu verlieren?
Einstellung gefällt.
Die Einstellung hat mir gefallen bei den Cougars, auf jeden Fall. Nur Oklahoma State's Defense hat dann in der zweiten Halbzeit einfach die Tür zugemacht und einen Shutout produziert. Und ja, Ollie Gordon, krasse zweite Saisonhälfte, was der da bis auf in einem Spiel gegen UCF, aber ansonsten hat er jedes Spiel einfach so unfassbar abgeliefert. Sie haben ja auch ganz gut gepasst, also fehlerhaft zum Teil, aber über 300 Yards Passing. Also von den Yards her war das ja klar überlegen, aber sie haben halt lange die Punkte nicht gemacht. Haben ja mit drei physischen Receivern, Leon Johnson, ein 6-5 Receiver, der jetzt ein bisschen mehr Plays gesehen hat, Owens und Presley. Presley ist klein, aber richtig tough. Und haben da ja auch noch, dann haben sie einen Pick produziert. Es stand ja Ende des dritten Viertels immer noch nur 13-24. Und das Comeback war wirklich wackelig. Da waren ein paar heiße Pässe dabei von Bowman, die genauso gut hätten intercepted werden können. Und ich meine, und dann, das war wirklich, fand ich, Peak Oklahoma State. Du machst diese Ollie Gordon Touchdowns 21-24 und dann 28-24? Nein, weil du lässt dir natürlich den Pad blocken und dadurch reicht BYU ein Field Goal zur Overtime. Also das ist wirklich schon auch echt schlecht gewesen. Also dass sie das nicht einfach klargezogen haben von Anfang an, sondern da so einen Wackler draus gemacht haben. Und dann am Ende natürlich, klar, in der Overtime haben sie dann machen sie zwei Touchdowns und BYU nur einen und dann gibt es den Strip gegen, von Trey Rucker gegen den Tight End Rex. Aber puh, also der Einzige, der wirklich erleichtert war, ist, glaube ich, der Big 12 Commissioner, weil der hat wahrscheinlich nicht besonders viel Lust gehabt, dass er ein Finale zwischen Texas und Oklahoma, den beiden Teams, die eh abhauen, sieht, sondern dass zumindest ein Team ihm nächstes Jahr noch erhalten bleibt. Der hat wahrscheinlich dann vielleicht doch einen Erleichterungsschnaps getrunken oder so, aber puh, also das ist jetzt nicht, die gehen nicht mit sehr viel Rückenwind in das Finale. Das muss nichts heißen, aber das war jetzt nicht so doll.
Gut, dann Tennessee Vanderbilt 48-24, North Carolina State schlägt North Carolina 39-20, Jan, und also können wir bei North Carolina, ist das Wort Enttäuschung bei 8-4 gerechtfertigt oder nicht?
Ja, schon, oder? Also ich würde jetzt schon sagen, gerade nach dem am Anfang der Saison habe ich vielleicht nicht so viel erwartet, aber mit Drake May und als die Receiver dann richtig aufkamen, das Running Game richtig stark wurde mit Hampton, die haben ja eine super Offense gehabt und irgendwie ja, so ein bisschen ausgefädelt irgendwie, keine Ahnung. Und ja, NC State, mal von diesem Quatsch von Dave Doran abgesehen, dass da irgendwelche Leute ihr Geld für die NRL-Deals seiner Spieler, ich meine, das ist ja wirklich abstrus, aber ansonsten ist natürlich Coaching-Leistung ist wieder grandios und ich wundere mich, dass der nicht jemand ist, der öfter mal auch ein bisschen heißerer, ab und zu wird er ja so gehandelt, aber dass das ein bisschen heißerer Kandidat für einen großen Job ist, weil es, was der bei NC State auch aus zum Teil nicht so wahnsinnig guten Teams macht, ist schon krass.
Absolut bei dir, 100%.
Und dann Nicola, komm. Wir müssen ihn einmal loben. Noch. Palmetto.
Den Palmetto Bowl? Ja, können wir gern machen. Wobei, die größeren News finde ich ja, also Clemson schlägt South Carolina 16-7 und Spencer Rattler geht in die NFL.
Ja.
Kann er gern machen, oder?
Kann er gern machen. Ich glaube, keine NFL-O-Line wird so schlimm sein wie das, was er dieses Jahr da erleben musste. Hat jetzt auch nicht so gut gespielt die letzten Wochen. Aber
ist das einer, wo du sagst, dem tut's gut, dass er nicht das letzte Jahr spielt, sondern direkt in die NFL geht?
Naja, das letzte Jahr ist ja, also die Frage, das letzte Jahr gibt es ja im College nicht mehr so wirklich. Der hat ja schon, das ist jetzt das fünfte, ich glaube.
Aber er hätte noch eins gekonnt.
Ja, der hätte noch eins gekonnt, aber ja, weiß ich nicht. Also wird jetzt kein hoher Draftpick sein, aber hat ja schon auch ein paar Szenen gehabt. Ob ihm jetzt ein Jahr, das ist schon eine ziemliche Trümmertruppe gewesen, ehrlich gesagt. Und jetzt Legette, der eine Top-Receiver geht jetzt in die NFL, der andere Wells, der so lange verletzt war, kommt zurück. Aber so ein bisschen kann man schon verstehen, auch wenn das jetzt gerade die letzten Wochen hat er sich jetzt nicht super empfohlen. Vielleicht, aber noch ein Transfer ist halt immer auch wieder mit viel Unwägbarkeit verbunden. Das machen ja einige, dass sie dann am Ende nochmal wild hin und her transferieren, um ein Jahr vielleicht bei irgendeiner Offense nochmal richtig aufzudrehen, ist schwierig heute. Hätte man vielleicht machen können.
Gut, okay. Und dann Liberty schlägt UTEP 42-28 und beendet damit zum ersten Mal in der Regular Season ungeschlagen im 50-jährigen Bestehen des Football-Programms. Auch das kann gewürdigt werden. Ansonsten
im ersten Jahr von Jamie Chadwell, von dem Coastal Carolina Head Coach. Das ist zwar ein konservativer Depp manchmal oder wahrscheinlich immer, aber versteht schon was von offensivem Football. Das muss man ihm schon zugestehen. Also im ersten Jahr so ein Ding. Ja.
Ansonsten das Wochenende war auch der letzte Auftritt von einigen Coaches. Purdue schlägt Indiana 35-31. Hier musste dann Head Coach Tom Allen gehen. 33-49, die Gesamtbilanz 3-9 dieses Jahr. Die Big Ten, also Indiana dieses Jahr sowieso schwierig, sowohl Purdue als Indiana.
Ja, ne? Ja, Purdue ja mit neuem Coach. Das sehe ich zumindest schon optimistisch, dass da der Turnaround gelingen wird. Indiana, Tom Allen sah schon vor der Saison ein bisschen auf dem heißen Stuhl. Es ist halt einfach natürlich ein reines Basketballprogramm. Da gab es vor ihm auch wenig große Siege, sagen wir mal, und wenig tolle Saisons. Die eine gute Saison war halt die Covid-Saison mit Penix, wo kein Fan dabei sein durfte. Das ist natürlich für die Hoosiers auch so ein bisschen schade, sagen wir mal. Tom Allen ist sehr beliebt gewesen im Programm. Jetzt gibt es einen Neuanfang, ist vielleicht ist vielleicht einfach mal nötig, aber das ist jetzt kein Programm, wo man sagen kann, oh ja, der nächste Coach wird die auf jeden Fall in krasse Höhen führen. Also das wäre sehr überraschend.
Ja, und dann noch UCF schlägt Houston 27-13 und auch das kostet den Head Coach den Job. Dana Holgerson 31-28, Bilanz 4-8 in diesem Jahr. Stempel drauf, Christian Feilt.
Das ist absolut fantastisch, weil auch da habe ich natürlich ein bisschen was zu gelesen. Dana Holgerson, der noch vor dem Jahr gesagt hat, ich bin aufgrund meines Buyouts unkündbar.
Okay.
Ja. Das hat nicht funktioniert. Houston, die von sich sagen, ein Coach kann auch bei 8-4 gefeuert werden. Sag das mal bei anderen Programmen laut. Natürlich haben die eine Tonne Ressourcen und haben in der Big 12 absolut enttäuscht, muss man tatsächlich sagen. Auch die Niederlagen, die sie sich da geholt haben, mitunter zum Beispiel eben gegen UCF und Programme, die jetzt auch neu in der Big 12 waren. Schon eines der anderen performt. Trotzdem hat mich das ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Ich habe dem schon noch ein Jahr gegeben. Gerade ich will nicht sowas wie Schlaf der Riese sagen, aber wenn man überlegt, wo die halt unter Herman zum Teil waren, die waren ja mitunter auch Sprungbrett für Coaches, für größere Jobs. Aber das ist mit Sicherheit einer der attraktiveren Jobs in den USA.
Ich finde ihn, glaube ich, nicht ganz so krass gut wie du, aber ich hätte ihm, glaube ich, auch, also ohne dass ich jetzt Holgerson-Fan bin, erstes Jahr wieder Power 5. Gut, aber habt ihr gelesen, Cliff Kingsbury ist Kandidat und das ist natürlich, wäre natürlich schon dann ein ziemlich guter.
Das hätte eine Logik.
Das hätte eine Logik. Wäre natürlich ein Name, das muss man ganz klar sagen. Also ja. Egal wie seine Zeit bei Arizona war, aber das ist ein Name in und für die Big 12. Ja. Und natürlich erst recht nach seinem NFL-Gig, weil das wird bei Spielern einfach ziehen. Ne? Übrigens ganz kurz noch, Nikola, Nebraska hat schon zweimal geschafft, 9 Siege Headcoaches zu feuern. Danach wurde es nicht besser.
Ja, wenn man halt so gierig wird, ne?
Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Das ist einfach Quatsch. 9 Siege ist bei Pelini und bei Solich vorher, hat danach, wurde es sehr viel schlechter.
Was macht Pelini eigentlich mittlerweile?
Ich glaube, der macht gar nichts mehr
gerade. Der wartet vielleicht noch einen Shoutout tatsächlich. Auch wenn es mir, wenn ich das vor der Saison nicht grundsätzlich gedacht hätte, und ich natürlich jetzt mal wieder auf all meiner Leistung stehe, aber David Brown hat vollkommen zu Recht für mich den Big Ten Coach des Jahres für Northwestern gewonnen. Also
hatten wir ja
letzte Woche schon. Ich glaube, wir hatten es schon mal kurz gewürdigt, aber jetzt hat er den Award halt auch gewonnen. Ansonsten gucke ich jetzt nochmal gerade, ob ich nochmal ich will ja gar nicht reden. Colorado hat gegen Utah verloren. Und hui, da ist gerade viel Staub in diesem Programm, was da aufgewirbelt wird. Also Stichwort Transfers, jetzt sind auch Artikel erschienen, so, ja, Deion Sanders hat eigentlich keinen Bock wirklich zu rekrutieren. Nikola, Jan, ihr seid ja beides auch durchaus.
Yeah. Top-Quarterback hat decommitted.
Genau. Also einer für nächstes Jahr, einer für die übernächste Recruiting-Klasse.
Kann er noch einen Monat decommitted, dann stellt sich Dion hin und sagt, naja, wenn einer gecommitted hat, dann sollte er, also dann zählt das aus, dann kann er nicht mehr woanders nochmal vorbeischauen.
Ja, das ist die Debo-Logik übrigens. Die jahrelang und der hier Oklahoma Head Coach. Venables hat das dann auch so kurzzeitig versucht durchzuziehen. Aber nochmal, ihr seid ja beides auch gepflegte Autounfallgucker. Vielleicht mit Colorado nicht gut, aber vielleicht wird es auch der sportliche Autounfall.
Super interessant auf jeden Fall, so oder so.
Ja, weil in die Höhen und Tiefen durch dieses Jahr gegangen sind und bedenkt, wie hier alles eskaliert ist, nachdem wir 3 Siege hatten.
Ja, auf jeden Fall.
Sag mal so, danach waren es nicht mehr so viele hohe Höhen, ne?
Wollen wir mal die zweite Halbzeit gegen Stanford angucken, aber nein. Das ist immer noch der tiefste Tiefschlag. Also sorry.
Übrigens ganz ich bleibe übrigens dabei, Colorado gegen Colorado State ist weiterhin eins der dreckigsten Footballspiele, was ich je gesehen habe.
Ja. Oh ja. Alter. Aber da muss man mal ehrlich sagen, das lag vor allem an Colorado State. Also das war schon absolut unterirdisch. Du darfst du auch als Underdog nicht auftreten. Also das war schon absolut mega dirty. Übrigens ganz kurz ein Ich möchte auch einen Shoutout, weil er entlassen wurde. Rick Stockstill ist jetzt nicht der größte Name, aber bei Middle Tennessee seit 2006 war er da Coach.
Stimmt, ja.
18 Jahre, hat zwischendurch auch mal sein Sohnemann, Brent hieß er, glaube ich, war ein paar mehr Jahre dort Quarterback. Und ja, eine 113-111 Bilanz, 4-6 in Bowls, war einmal Co-Champion, glaube ich, in der Sunbelt und dann einmal im CUSA-Finale. Genau, aber das sind natürlich einfach, also auch bei kleineren Programmen gibt es halt so Coaches, die sich ewig halten. Jetzt hat ihn ein 4-8, übrigens nach einer 8-5-Saison letztes Jahr, den Job gekostet.
Und? Übrigens, wenig überraschendstes Ergebnis des Jahres. Entschuldigung, Jan, du wolltest nochmal? Oder Nikola?
Ich hätte noch was, also ich mach ruhig. Ich mach den Übergang zur Final Week.
Es ist doch wunderschön, dass uns die Qualität von USC nochmal vor Augen geführt wird. Wenn das Team, das USC schlägt, dann mit 7-33 gegen Cal zu Hause verliert. Fantastisch.
Und Cal dadurch in einen Bowl kommt und das ermöglicht.
Ja. Krass. Also das Ergebnis, als ich am Sonntag wach geworden bin, das Ergebnis gesehen habe, sind meine Augen erstmal groß geworden. What?
Ja, das letzte Spiel der Pac-12.
Und dann ja.
so ein Ding.
Ja.
Na gut. Ja, und ich weiß nicht, ob es die Höhenluft ist, aber auf jeden Fall ein Ergebnis, das dann also bei mir für Kopfkratzen gesorgt hat und mir wurde was am Kopf entfernt die Tage. Das hat noch mehr gezogen als die Narbe. Die Mountain West, was in aller Welt ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr entschieden habt, dass der Tiebreaker durch 4 Computerprogramme ermittelt wird und ihr nicht mal in der Lage seid, das am Abend vom letzten Spiel zu sagen, nein, das verkünden wir morgen. UNLV verliert gegen San Jose State und damit hatten wir ein Dreierteil, UNLV, San Jose State und Boise State und wir müssen zu Computern greifen. Jan, wieso bist du denn nicht sofort hingefahren und hast da irgendwie Feuer gelegt?
Das Problem ist, dass zwar San Jose State gegen beide anderen gespielt hat und da war eine 1-1 Bilanz, die anderen beiden aber nicht gegeneinander gespielt haben, sodass wir kein Round-Robin haben.
Wenn man so aber da brauchst du nicht gleich Computer. Also ich meine, nee, ich dachte, wir wären dem MCS-Scheiß endlich los gewesen.
Nicht so ganz. Vor allem das Lustige ist, dass San Jose State ja gerade mit sehr, sehr viel Rückenwind, ich glaube, das waren die letzten 6 oder letzten 5 Spiele, haben die gewonnen. Also da ist gerade, und jetzt auch UNLV war ja das eine Team, was quasi ein Spiel Vorsprung hatte, weil sie nur eine Conference-Niederlage hatten. Die anderen 3 waren es ja vorher noch, Boise State, San Jose State und Air Force. Boise State und Air Force haben gegeneinander gespielt. Da hat sich sozusagen einer gleich verabschiedet. Hatten halt schon 2 Niederlagen. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass San Jose State, jeder hat gehofft, dass sie nicht UNLV schlagen, weil dann wäre es einfach gewesen, dann wäre UNLV drin und der Sieger des anderen Spiels. Aber San Jose State, 6 Siege in Folge und sie waren vor dem Spieltag in den Computer-Rankings hinter Boise State und man hat gedacht, naja, aber da sie jetzt ja den Top-Dog geschlagen haben, vielleicht reicht es. Sie sind zwar rangekommen, aber haben Boise State nicht überflügeln können. Was für ein Quatsch. Und so ist das heißeste Team der Mountain West, man muss es so deutlich sagen, und vielleicht aktuell auch das Beste,
nicht dabei.
Trotz einer gleichbleibenden oder gleichlautenden Bilanz mit den anderen beiden, nicht im Championship Game.
Es gibt immer noch ein Fantasy-Team von mir, das den Namen David Fails Saves the Day trägt. Immer noch. Und ich werde nie, und das war die erste Draft, die ich wirklich intensiv verfolgt habe, dieses massive Shootout aus David Fails, San Jose State und Derek Carrs Fresno State irgendwie ein 50er oder 60er Spiel.
Oh ja, das war wie so ein, ja, das war ganz...
Das war, von daher, ich habe einen Platz in meinem Herzen für San Jose State. Aber fantastisch, fantastisch, was die Mountain West gemacht hat. Also das ist auf einem Idiotenniveau, das, also, ja.
Ich möchte nochmal erwähnen, dass das Spiel, was du erwähnt hast, was in der Tat 62-52 ausgegangen ist, in der zweiten Halbzeit etwas nachließ, weil es zur Halbzeit stand es schon 42-41. Ja, mit einem, der Unterschied war ein verkickter Extrapunkt. Also beide haben einfach mal 6 Touchdowns aufgelegt. Also es gab 12 Touchdowns in der ersten Halbzeit zu sehen. Die übrigens, auch das sollte man erwähnen, allesamt Passing-Touchdowns waren von Fails und Carr.
Ganz gut. Kombiniert 1382 Yards an Offense.
Ja, und vor allem kombiniert über 1050 Yards Passing Game und 12 Passing Touchdowns. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, hat das Ganze so ein bisschen nachgelassen, vor allem, weil sie da plötzlich gab es fast nur noch Lauf-Touchdowns und ein paar Field Goals. Das ist natürlich nicht akzeptabel.
Egal. So ist es. Jeder macht Fehler. So, okay. David never fails.
David never fails. Ich erinnere mich sehr gut an dich und ihn. Wir sollten langsam mal zum Ende kommen, glaube ich.
Ja, wir besprechen jetzt nach einer kurzen Pause die Finals am Wochenende. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Eine große Runde haben wir noch. Wir müssen die ganzen Finals, die ganzen ja, Championship Games besprechen. Und die finden jetzt am Wochenende statt. Es geht los in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Conference USA Championship Game. Das Ganze findet im Williams Stadium in Virginia statt, also bei Liberty vermute ich mal. Liberty gegen New Mexico State lautet die Ansetzung, Jan, und Liberty ist Favorit mit 11.
Das ist viel. Das würde ich... Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Liberty das nicht gewinnt, aber ich würde auf jeden Fall drunter gehen. Wir werden
also haben dieses Jahr schon mal gegeneinander gespielt. Es ging 33-17 aus ja, für Liberty. Das aber war aber Woche 2.
Das war Woche 2. Und das ist nicht mehr das, die Form, die New Mexico State, die ja auch Jacksonville State, die ja nicht wegen ihrer, wegen ihres Transfers aus der FCS nicht an der Postseason, zumindest an den Championship Games teilnehmen können. Die dürfen jetzt Bowls spielen, weil es nicht genug Bowl-eligible Teams gibt. Aber anyway, die haben auf jeden Fall ein sehr schönes Duell, zwei Quarters, Caden Salter gegen Diego Pavia. Das könnte spannend werden. Ich gehe mit Liberty, aber weniger.
Christian, möchtest du irgendwas dagegen sagen?
Ich würde mir wünschen, dass New Mexico State das gewinnt, aber ich bin bei Jan.
Du warst doch eine Zeit lang als AD bei Liberty im Gespräch. Hat Alter, schweren Namen hinterlassen.
Jetzt den Quatsch jetzt zum Ende.
Das Problem ist halt, ich meine, da kann er, also jetzt sind sie ungeschlagen durch eine Saison gekommen. Was soll Christian da noch ausrichten?
Christian würde sie zu souverän zu 1 und 0 und 12
Christian macht ihn zum Futsalmeister irgendwo in einem verlassenen Kaff in dem tiefsten Rheinland-Pfalz, aber.
Nur wenn du das Championship-Game schaust. Ja. Nur dann.
Das westliche Virginia hatte ähnliche Züge, aber das nur am Rande. Dann um 2 Uhr morgens. Pac-12-Finale. The final, der letzte Auftritt quasi. The final curtain. Washington gegen Oregon in Las Vegas. Oregon, Christian, mit 9,5.
Also erstmal krass war Spread.
Ja.
Ich werde das Ganze mit einer ordentlichen Träne verfolgen, weil uns die Pac-12 viel gegeben hat. Ja, es ist...
Dem Commissioner viel Alkohol?
Also grundsätzlich hätte ich gesagt, Oregon mit einem Touchdown, weil das, was Jan gesagt hat, dass die Ducks einfach in den letzten Wochen deutlich souveräner und besser aussehen, das Argument kann man führen. Ich bleibe jetzt auch dabei, dass es weniger als 9,5 werden, weil Washington immer noch kompetitiv ist, einen guten Quarterback hat. Aber die Ducks setzen sich durch und ziehen die Playoffs ein.
Jan?
Ich finde den Spread krass. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch gedacht, Oregon ist Favorit nach den letzten Wochen, aber 9,5 finde ich viel zu hoch. Dazu hat, also Washington, Christian hat es ja vorhin gesagt, Washington hat die Spiele ja nicht umsonst gewonnen. Man gewinnt enge Spiele gut gegen Washington State. Das ist ein Derby. Die davor waren ja auch gegen gute Gegner wie Oregon State. Und auch USC ist ja kein schlechtes Team, auch wenn wir viel drüber lästern durften und so. Aber finde ich sehr hoch. Also ich würde auch in der Tendenz mit Oregon, ich würde es mir anders wünschen, ich bin pro Washington, aber ich gehe mit Oregon. Aber 9,5 finde ich echt viel gegen
Penix. Vor allem auf neutralem Platz, ne?
Ja, und gegen Penix und diese Receiver Amada Modunze, das ist mir, ich glaube, wir kriegen wieder ein tolles Spiel. Aber 9,5
too much.
Ist viel.
Okay, dann gehen wir in den Samstag, Christian. Texas gegen Oklahoma State, die 7 gegen die 18, Big 12-Finale im AT&T Stadium der Dallas Cowboys, Texas mit 15,5.
Die Longhorns dürfen das nicht verlieren. Die Longhorns dürfen das tatsächlich nicht verlieren, zumal wir echt, also es gibt einen Teil von mir,
wir sind uns doch alle einig, das wird ein 41-7 unter die Niederlage der Longhorns. Dazwischen gibt es doch eigentlich nichts.
Ja, ja, genau. Richtig. Also im Normalfall. Das Krasse ist ja, dass es, ihr beide könnt ja gleich noch euren Senf dazugeben, dass es ja zumindest eine theoretische Chance gibt, dass wir kein SEC-Team in den Playoffs haben. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Dafür brauchen wir aber einen überzeugenden Texas-Sieg. Mir fällt das schwer, nachdem ich was von Oklahoma State gesehen habe, an die zu glauben. Von daher vermute ich, dass Texas das mit 10 Punkten vielleicht sogar mehr gewinnt. Die werden sich auf den Lauf committen müssen. Sie kriegen möglicherweise die Viewers zurück. Ich sehe wenig Chancen für Oklahoma State. Aber genau deswegen, das Ding ist halt, es ist die ultimative Underdog-Nummer und von wegen, auch euch spucken wir jetzt nach eurem Abgang nochmal so richtig in die Suppe. Das ist das Einzige, aber sonst schwer.
Ja, also ich glaube, dass, also US ist zurück, ne? Aber das, also das, der wird, das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eng wird, ehrlich gesagt. Aber wir haben schon viel erlebt. Ich sehe es einfach bei Oklahoma State nicht. Die sind zu inkonstant. Sie werden den Lauf stoppen. Sie können ja durchaus auch, sie können den Ball im Pass bewegen, aber das ist halt so fehleranfällig und also Alan Bowman wirft doch den ein oder anderen gefährlichen Pass zu viel. Sie haben ja ganz okay Receiver. Texas hat einfach ein krasses Skillcore und eine super D-Line. Also ich sehe nicht, wie die dem gefährlich werden können. Andererseits muss man sagen, dass Texas das ein oder andere Spiel zu knapp gestaltet hat. Nicht jetzt gegen Texas Tech, aber davor. Ich sehe Texas trotzdem deutlich vorn. Ich würde mir ein spannendes Spiel wünschen, einfach weil, warum auch nicht? Was soll ich mir einen Blowout angucken, aber glaube ich nicht.
Was Jan sich auf jeden Fall angucken wird um 18 Uhr, bin ich mir sicher, ist das MAC-Finale zwischen Miami, das in Ohio, und Toledo, auch in Ohio. Das Ganze findet in Detroit statt, um die Ecke von Ohio, aber halt in Michigan, im Ford Field. Und Toledo ist Favorit mit 8 Jan.
Ja, wir haben die beste Offense gegen die beste Defense der MAC. In dem Fall gehe ich aber mit der Offense mit Toledo, einfach weil Miami, da fehlt Brad Gabbert, der Starting Quarterback. Sie haben sich trotzdem mit dem Backup Avian Smith ins Finale bewegt, durchaus auch überzeugend. Also Miami
ist ja 11-1 gegen 10-2, Conference Play 8-0 gegen 7-1. Also das ist schon respektabel.
Das ist, ja, nee, absolut. Die haben die Spiele gewonnen. Das ist
die Niederlage von Toledo gegen Illinois, ich meine, Christian wird sagen, das kann passieren, ja.
Das war eine Niederlage, da brauchte Illinois eine Fourth Down Conversion, die auch eher knapp war, sozusagen ein toller Pass, aber das gelingt auch nicht.
Miami immer. Hat den Miami Bowl verloren, okay.
Genau, den haben sie sehr, sehr deutlich verloren. Miami hat in der MAC, wie gesagt, haben die Spiele gewonnen, war nicht immer super glanzvoll und sie haben halt, wie gesagt, sie spielen mit Backup-Quarterback und das ist für mich der entscheidende Punkt. Sie haben ihren Starter Gabbert haben sie halt gegen Toledo verloren. Sie haben mit dem Backup das dann noch knapp gestaltet. Das ist halt, sollte ihnen Hoffnung machen, weil die Defense halt richtig stark ist von Miami, aber ich gehe mit Toledo. Sorry.
Er ging nach Toledo und jetzt geht er mit Toledo. Nachdem wir dann aufgeräumt haben in Las Vegas, geht's am nächsten Tag, ich wundere mich, dass sie das Spiel überhaupt ausspielen, wenn ich ganz ehrlich bin, das Mountain West Finale, Christian. Nachdem also die Computer da UNLV gegen Boise State reingesetzt haben, wollen sie es trotzdem ausspielen und nicht einfach die Computer entscheiden lassen, wer Meister wird. UNLV gegen Boise State also und Boise State mit 2,5. Wie gesagt, die haben nicht gegeneinander gespielt, was Grund war für die Computer.
Ja, es ist halt ein bisschen bizarr. Also erstmal, UNLV ist auch nicht, war auch, es gab eine Zeit, da sind die auch nur verprügelt worden. Von daher, da jetzt wieder im Upswing.
Eine der drei Niederlagen von UNLV ist gegen Michigan und 7-35 ist okay.
Deswegen setze ich auch in dem Fall auf die University of Nevada, Las Vegas in dem Fall. Wird zwar eng, aber ich glaube, dass die Boise schlagen. Bei Boise ist halt die Frage, wer neuer Headcoach wird, ne? Das wird interessant.
Genau. Sie spielen halt mit Interims Headcoach. Ja. Barry Odom, übrigens erstes Jahr bei UNLV. Mhm. Respekt. Ja. Übrigens für alle, die das Spiel gucken, guckt euch Ashton Janty an, den Running Back von Boise State. Ein unfassbar guter Spieler, ein All-Purpose-Back, ein super Receiver, klein, gedrungen, niedrige Übersetzung, kann mit seinen Beinen ungefähr alles machen. Tolle Balance, eigentlich ein absolut fantastischer Spieler. Der könnte den Unterschied machen. Ich würde aber auch mit UNLV gehen, weil ist mal was anderes.
Gut, dann das Spiel, wo das Komitee nicht nur beten wird, dass Georgia es gewinnt. SEC Championship Game, Georgia gegen Alabama. Jan, Georgia mit 5,5.
Ja, ich ist natürlich jetzt, man muss immer ein bisschen gucken, dass das jetzt so wie Recency Bias ist und man Alabama jetzt für das Spiel zu sehr abstraft gegen Auburn. Aber ich gehe trotzdem mit Georgia. Ich gehe trotzdem damit, dass sie das höher gewinnen. Georgia hat ein relativ komplettes Team, hat eine tolle Offense mit Carson Beck, mit Bowers, mit den Receivern, McConkey ist wieder fit. Das Laufspiel funktioniert. Die sind halt sehr, sehr schwer zu schlagen. Alabama wird über Big Plays kommen müssen, denke ich. Milroe zu Fuß, Milroe durch die Luft. Der hat zwar jetzt auch bewiesen, dass er in den letzten Spielen, dass er auch ein Team konstant und methodisch übers Feld führen kann, aber ich sehe wenig Chancen, dass Alabama das gewinnt. Sie müssen schon einen Sahnetag kriegen. Das ist nicht unmöglich, aber ja, nee, Georgia kam mir die ganze Zeit zu souverän vor. Wir haben ja jetzt gar nicht drüber geredet. Das war jetzt ein bisschen ungewöhnlich eng im Clean Old Fashioned Hate gegen Georgia Tech, gegen ein nicht so gutes Team. Haben sich ein bisschen schwer getan, vielleicht auch schon ein bisschen die Gedanken gehabt, gen diese Woche. Ich gehe mit den Bulldogs, sorry.
Christian, wenn Georgia gewinnt, sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn sie verlieren, wird's lustig.
Ich will einen Alabama-Sieg. Das sage ich sehr selten in den letzten Jahren. Ich will einen Alabama-Sieg.
Ja, das ist aber nur,
warum?
Du willst einen knappen, knappen Alabama-Sieg nur, um den Verkehrsunfall dann zu sehen, ne?
Genau. Richtig. Es gibt nichts Besseres für College Football als die Debatte danach. Zumal im letzten Jahr des 14 Playoffs. Was ich glaube, ist, dass Georgia mit 2 Touchdowns gewinnt. Und ja, Alabama war besser. Und ja, Milroe ist ein guter Quarterback. Und ja, diese Offense hat ihren Rhythmus gefunden. Tommy Rees hat sich von einem Coordinator, der nicht allzu dicht dran stand, von Nick Saban persönlich. Naja, ich möchte mir jetzt die Szenarien nicht vorstellen, aber er hätte vermutlich keine Weihnachtskarte von Nick Saban bekommen, sagen wir es mal so, wenn es so weitergegangen wäre. Und trotzdem glaube ich, dass Georgia einfach das deutlich komplettere Team ist dieses Jahr und das am Ende auch gewinnt und im dritten, vierten Viertel wegziehen wird.
Was machen wir denn jetzt, wo wir beide über das, oder wir alle drei über das Chaos gesprochen haben? Wer würde, wenn alle anderen Spiele, also bei Washington, Oregon, sind wir ja mehr oder weniger uns einig, der Sieger ist drin, oder?
Ja.
Michigan ist drin. Als Sieger ist drin.
Macht zwei.
Alabama gewinnt knapp gegen Georgia.
Wenn Texas gewinnt, ist Texas drin, weil Texas hat Alabama geschlagen. Ich glaube nicht, dass sie Alabama dann
das
über Texas
rechnet. Das halt auch.
Aber Nicola, wenn Florida State ungeschlagen durchgeht,
ist Florida State auch drin.
Ja, dann ist, du meinst, die SEC bleibt draußen? Das glaube ich nicht.
Nach der Logik der letzten Jahre. Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Also wenn du jetzt anfängst zu sagen, Alabama kommt rein und Texas bleibt draußen, dann wird's schwierig.
Ja. Und das Ding ist, wir reden von Texas, wir reden nicht von TCU, wir reden nicht von Baylor. Selbst wenn ich diese Logik des Namings, Florida State ist nicht, und Florida State hat dann noch einen Top 15 Win, weil Louisville an 14 gerankt ist.
Also ganz ehrlich, wenn Washington Oregon schlägt, sind sie drin, sind ungeschlagen Pac-12 Meister. Wenn Michigan gewinnt, haben Ohio State geschlagen und Penn State, sie sind ungeschlagener Big Ten Meister, sie sind drin. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, die beiden sind automatisch drin, wenn sie gewinnen. Sind wir uns einig, oder?
Ja.
Gut, die beiden sind gesetzt.
Oregon für mich auch übrigens.
Oregon höchstwahrscheinlich auch, aber Oregon nehmen wir aus der Diskussion mal raus, weil die halt diese One-Loss haben. Aber wir haben die beiden als ungeschlagene Division.
Aber sie haben den One-Loss gegen das Team, was sie dann schlagen werden.
Oder das, ja, okay. Dann ist Oregon, dann sagen wir so, der Pac-12-Meister ist drin und der Pac-12-Meister drin.
Oregon hat diesen krassen Eye-Test, dass sie letzte Woche alles verprügelt haben wie kein anderes Team.
Okay, dann ist der Pac-12-Meister drin. Michigan wäre bei Sieg auch drin, weil, also wie man Michigan rausdiskutiert, sehe ich nicht. Ja?
Geht
so.
Nicht, nee.
Klar. So, wenn Florida State ungeschlagen Meister wird.
In.
Drin?
Keine Debatte. Keine Debatte.
Ja, aber das Problem ist, das ist das Team, was keiner drin haben will.
Ich weiß. Ja,
aber wie willst du das jemandem erklären?
Das kannst du nicht.
Dass du einen ungeschlagenen Meister rausnimmst?
Wegen dem Backup-Quarterback. Nee, kannst du nicht machen. Es ist schwer.
Es geht nur zwischen Texas und Alabama.
Ja, aber Texas und Alabama ist halt entschieden im Grunde genommen.
Georgia,
ich weiß nicht,
also wenn Texas
Georgia
jetzt
ich auf jeden Fall raus. Definitiv.
Georgia ist bei der Niederlage raus. Ja, bei der Konstellation, also wenn kein Chaos passiert in den anderen Spielen, ja?
Ja.
Und bei der Pac-12 kann ja kein Chaos passieren, weil der Sieger, sagen wir ja so oder so drin, wegen, ne? Wenn Michigan nicht überraschend gegen Iowa verliert, was wir jetzt auch nicht so kommen sehen, dann ist Georgia bei der Niederlage raus. Wo sollen die noch rein?
Das Ding ist, Georgia hat ein sehr, sehr gutes, also jetzt, ich will jetzt nicht pro Georgia argumentieren, nur ganz kurz zu überlegen, wir hatten ein sehr gutes Resümee durch die
Spiele
gegen Missouri, gegen Ole Miss, gegen Tennessee. Ja, das ist halt das.
Willst du dann zwei Conference Champions draußen lassen? Zwei Conference Champions draußen lassen, nur damit Georgia One Lost Georgia Non-Conference rein kann?
Ich sag ja nicht, dass ich die drin haben will. Ich sag nur, sie haben ein gutes Resümee.
Ja klar, aber.
Und der Eye-Test würde auch für Georgia sprechen.
Ja, wenn wir einen Eye-Test haben, dann sind Alabama, Georgia und Michigan fix drin, egal was
mit dem Rest passiert. Und der
Pac-12 Meister. Nee, Alabama nicht. Für mich Eye-Test über die gesamte Saison würde ich nicht Alabama reinnehmen.
Wenn Alabama Georgia schlägt?
Ja, natürlich, ich sag doch nur, wir waren gerade bei Eye-Test. Eye-Test wäre für mich im Moment
Saison.
Georgia, Michigan und Oregon. Das ist für mich Eye-Test gerade.
Was mit Ohio State?
Nee, Ohio State ist definitiv draußen.
Ohio State macht sich aber eine Hoffnung bei Chaos. Das ist das Lustige. Es gibt kein Chaos, wo ihr noch reinkommt. Dieses
Mal nicht.
Also,
letztes Mal ja, dieses Mal nicht.
Also Pac-12 ist, wie Nicola gesagt hat, ist irrelevant. Und SEC ist in dem Fall auch insofern irrelevant, weil der Sieger dieser beiden Spiele ist Bullshit. Georgia und oder Oregon Washington sind auf jeden Fall drin. Chaos bedeutet ja im Prinzip nur Michigan, Iowa, was schwierig zu sehen ist, aber vor allen Dingen eben Oklahoma State, Texas, Louisville, FSU. Das sind die beiden Spiele, wo es halt Chaos geben kann.
Und dann, eben, ja, Alabama, Georgia ist auch Chaos. Das haben wir ja gerade schon. Das sind die drei. Ich meine, Louisville, FSU ist eigentlich kein Chaos, sondern Louisville, FSU sind alle erleichtert, wenn Louisville das gewinnt.
Weil man dann Florida State nicht in die Playoffs setzen muss, meinst
du? Ja, genau.
Ja.
Weil man Florida State mit Tate Rodemaker nicht in den Playoffs sehen will und weil alle, seien wir mal ehrlich, Florida State hat sich's verdient, klar. Aber wollen natürlich eher die Top-Quarterbacks und die Top-Teams mit in bestmöglicher Besetzung, haben natürlich nicht alle, aber in sehr guter Besetzung sehen.
Aber Jan, jetzt mal das Szenario. Die Louisville schlägt Florida State, ansonsten keine Überraschung. Und Georgia, sagen wir, Georgia gewinnt 31-10.
Ja.
Die 4 ist dann? One loss Washington,
Texas.
One loss, two loss Alabama?
Texas.
Also 1 Georgia, 2 Michigan,
3 Washington oder Oregon und 4 Tech. Das wäre einfach.
Okay.
Das finde ich einfach. Okay. Schwierig ist es halt, wie gesagt, wenn Alabama Georgia schlägt, dann haben wir ein Problem, weil niemand will die SEC draußen sehen.
Wer ist denn in dem Szenario die 4, wenn Oklahoma State das Spiel gewinnt? Der Loser aus dem Pac-12-Game oder Loser aus dem SEC-Game?
Wieso dann?
Musst du da eigentlich Washington oder Oregon dazu nehmen?
Wieso dann, wenn Texas verliert, haben wir es doch leicht.
Nein, wenn Texas und FSU verlieren.
Ja, dann sind beide SEC-Teams drin, glaube ich. Dann ist Georgia, Michigan, Washington oder Oregon und Alabama drin.
Alabama over, möglicherweise ein One-Loss. Washington, was vielleicht 17-10?
Ja, wenn sie das Ding gewinnen, ja. Wenn sie die Conference gewinnen, ja.
Okay.
Dann ist Alabama drin, glaube ich. Das Problem ist, wenn Texas gewinnt, dann wird es halt blöd, weil es den Head-to-Head-Vergleich, oder den, ja. Genau.
Nein, aber ich rede von einer Alabama-Niederlage. Ich rede von Siegen von Pac-12 ist klar. Georgia, Michigan, Louisville, Oklahoma State.
Ach so.
Okay. So, wer ist dann Tulaus Alabama oder Freelaus Alabama
nein.
drin?
Nein, Alabama ist.
Okay.
Nein.
Also, wer ist dann die 4? Washington? Also, Verlierer Washington, Oregon?
Nicht, wenn Oregon verliert.
Okay. Ohio State?
Haben wir dasselbe Szenario wie letztes Mal, dass Ohio State sich reinkriecht und dann nachher fast Georgia schlägt.
Also das Szenario ist für mich fast das Spannendste.
Aber das wird nicht passieren, Leute. Das
normal
so viel,
nicht.
So viel ja. Überraschung.
Und dann sitzen wir hier nächste Woche.
Ja. Also ich gebe fast zu, dass mein Wunschszenario tatsächlich zwei Pac-12-Teams in den Playoffs wäre. Wird schwierig, aber...
Boah, das sehe ich jetzt aber auch noch nicht, aber ja, okay.
Ja, wie gesagt, nur in der Konstellation. Also
Texas verliert, Florida State verliert und Oregon gewinnt, ja?
Und dann willst du notfalls...
Oregon gewinnt, klappt nicht in einem Blowout. So, irgendwie 24, 27, irgendwie sowas in der Preiskategorie. Plus Georgia gewinnt Overtime. Und gewinnt am besten deutlich. Ja, und Georgia gewinnt am besten deutlich gegen Alabama. Dass du wenig Argumente für die Crimson Tide hast. Und Michigan gewinnt.
So. Und dann bitte als komplettes Chaos, dann bitte aber auch ein Finale Oregon-Washington Nummer 3, ja?
Also das Chaos könnte passieren. Es gibt ja Iowa keiner eine Chance. Klar entsteht dann noch Chaos, wenn Michigan verliert. Aber das ist nobody knows. Das ist unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich.
Also ich glaube, alle anderen sind wahrscheinlicher. Aber wir haben ja noch alle gar nicht alles durchgetippt. Vielleicht sollten wir das vielleicht mal zuerst tun.
Ja.
Wir nähern uns langsam den 3 Stunden.
Ja, war klar, dass heute eskaliert.
Ja. Nach den letzten Kurzversionen können wir uns das auch mal erlauben. Muss ja nicht jeder zuhören.
Nach dem Wochenende.
Ja. Nach dem Wochenende auch.
Wir hätten das AAC Championship Game, das parallel zum SEC Championship Game quasi stattfindet. Dann Kickoff eine halbe Stunde später um 22 Uhr. Also wenn Georgia schon 28-0 führen sollte, könnt ihr darüber wechseln. Tulane gegen SMU. 11-1 Tulane gegen 10-2 SMU. Das Spiel hat es dieses Jahr noch nicht gegeben. Tulane ist Favorit mit 3,5 zu Hause, Christian.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch einfach nochmal würdigen, was Tulane gemacht hat.
Die letzten 2 Jahre, ja.
Ja. SMU, letztes Conference-Spiel in der American Conference, bevor die sich in die ACC verabschieden. Ja, stellt euch mal vor, man hätte...
Das ist das letzte Spiel, für das die Fernsehgelder kassieren, ne?
Ja. Für die nächsten 45 Jahre.
Bis 2100 und ein paar.
Genau. Ja, bis Jimbo Fischers Contract ausgelaufen ist. Man stelle sich vor, man hätte Anfang des Jahres zu USC gesagt, wisst ihr was? Ihr kriegt eine Neuauflage vom Bowl-Spiel gegen Tulane. Würden sie sich jetzt vielleicht wünschen, weil Tulane wird in einen guten Bowl einziehen. Und
USC nicht?
Und USC nicht? USC nicht, genau. USC
nicht.
Und ja, komm, dann gehen wir mit der Green Wave. Und mit einem 3-Punkte-Sieg wird eng.
Übrigens ganz kurz nur vielleicht auch ein Shoutout an SMU. Ich meine, die haben Tanner Mordecai verloren, die haben Rashee Rice verloren, die haben viele, viele Teile ihrer Offense verloren und stellen halt mit jetzt nicht unbedingt, also ne, haben einen riesen Receiving Core, bei dem es keinen richtigen Playmaker gibt, sondern eine ganze Menge Spieler, die Plays machen können. Preston Stone hat sich als Quarterback sehr gut entwickelt, haben auch bei Running Backs ein Committee am Laufen. Also, und eine sehr gute Defense. Also, Red Lashley hat da auch ganze Arbeit geleistet, dass er die ganzen Abgänger aufgefangen hat. Also, beide, ne? Tulane mit Ty J. Spears. Die haben immer noch Pratt als Quarterback und ein paar Big Play Receiver. Das sind zwei sehr gute Coaching-Leistungen. Ne? Also, das muss man schon sagen. SMU hatten da wenige gesehen, glaube ich, dieses Jahr.
Okay. Dann die Sunbelt. Detroit Trojans 10-2. Gegen Appalachian State. James Madison wäre zwar besser gerankt, darf aber nicht, weil Aufsteiger. Hat doch einiges an Radau gemacht, aber letztendlich dann doch nicht. Also Troy gegen Appalachian State. Jan, Troy mit 6. Jan hat sehr gute Erinnerungen an Troy.
Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, macht das diesmal nicht. Doch, natürlich.
Genauso wie Michigan gute Erinnerungen an Appalachian State hat. Generell diese Sunbelt, ja, total gut.
Ja, ich gebe mir den Trojans. Die haben ein nettes Team beisammen. Die haben immer noch ihren Running Back Kimani Vidal. Das sollte reichen. App State ist sicherlich ein guter Gegner. Vielleicht nicht ganz so gut wie die letzten Jahre. Hatten ja auch ein paar mehr Abgänge, aber könnte ein spannendes Spiel werden. Die Fun Belt. Ich Wäre es vielleicht eher, ich weiß gar nicht, welches von den beiden ich auf dem Second Screen haben werde. Wahrscheinlich werde ich
auch Samstag 22 Uhr das Spiel, genau.
Genau. Wahrscheinlich werde ich einfach mit dem Flow gehen.
Gut, dann Big Ten Championship in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr morgens in Indianapolis im Lucas Oil Stadium. Iowa gegen Michigan. Christian, Michigan mit 21,5. Das ist der Spread, das nicht halt das Over-Under.
Das ist halt Quatsch. Das ist halt Quatsch. Warum? Ja, Iowa, ich glaube, dass Iowa das im Gegensatz zu den Wisconsin-Teams der letzten Jahre tatsächlich eine Zeit lang eng halten wird mit der Defense. Michigan gewinnt es mit 17 dann am Ende. Aber, also gut, jetzt könnte man sagen, warum sagst du, das ist Quatsch, wenn du am Ende mit 17 gehst, dann sagen wir, Michigan gewinnt es mit 10. Aber lass Iowa mal 10 Punkte mit der Defense machen. Ich würde es einfach gerne sehen, weil ich einfach glaube, dass Teile des Rezepts von Michigan gegen Iowa nicht funktionieren werden.
Ist die Frage, machen nicht auch Michigan 10 Punkte mit der Defense gegen Iowa?
Ja, das Argument kann man definitiv führen. Deswegen denke ich schon, dass die Wolverines sich da durchsetzen. Aber es wäre natürlich ultimatives Chaos, wenn ausgerechnet Iowa dann dafür sorgt. Weiß nicht, hatten wir ein Jahr ohne die Big Ten im Playoff? Nee, ne? Mm-mm. Aber diesmal könnte es soweit sein. Wenn die Favoriten gewinnen, plus Alabama gegen Georgia gewinnt.
Ja, aber das Iowa gegen Michigan gewinnt, ist aber schon ein sehr großes If, ne? Also.
Ist ein bisschen schade, dass das nicht outdoors stattfindet, irgendwie so. Ich weiß nicht, den Stack Bowl haben sie vor ein paar Jahren mal im kompletten Schneetreiben gespielt. Dafür wäre ich zu haben.
Irgendwo in Kanada oder was?
So ungefähr. Das war in Kansas City tatsächlich, aber es sah aus wie in Kanada.
Achso, hier, doch, das habe ich mal gesehen. North Alabama gegen wen war das? Der North Alabama Quarterback hat sogar in der GFL gespielt, ne?
Ja, da gab's was.
Okay. Ich weiß, das habe ich noch gesehen, dieser Schneesturm, ja. Das war bei minus 20 Grad oder so, ja. Das war unschön. Das
ist absolut fantastisch.
Sowas braucht's.
Michigan gewinnt's, aber ja. Ich fürchte, es wird relativ langweiliger, als wir denken. Oder als nicht alle, oder als es wird so langweilig, wie viele vermuten, besser gesagt.
Dafür gibt's, ja, Christian, ja,
Jan. Das Ding ist, ganz kurz nur, ich hatte vor 2 Jahren die Hoffnung, dass das eng wird, weil Iowa da auch mit einer krassen Defense ankam, vielleicht nicht ganz so krass wie diese jetzt, aber doch auch eine ziemliche und natürlich eine etwas bessere Offense, als sie dieses Jahr hatten. Weil, also keine gute Offense, wohlgemerkt, aber eine leicht bessere. Und, das ist dann 3-42 ausgegangen, von daher ich tue mich schwer. Ich würde es gern spannend haben, auf jeden Fall. Also versteht mich nicht falsch, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, weil Michigan zu ähnlich ist zu dem, was Iowa ist, nur in viel besser. Und sie haben halt ein Pass-Game dazu. Und auch ein Run-Game, was immer noch besser ist. Weil Iowa hat auch da ja ein paar Probleme mehr gehabt die letzten 2 Jahre. Dieses Jahr gab es schon einige Lichtblicke, aber dennoch, ich sehe es irgendwie nicht. Aber wie gesagt, lass mich gerne überraschen. So, zurück zu dir.
Sollte es langweilig werden, gibt es parallel dazu das ACC-Finale, ausgetragen in Charlotte, North Carolina. Florida State gegen Louisville. Florida State, Jan, mit 2,5.
Oh, super schwierig. Super schwierig. Louisville hat ja wirklich einen hervorragenden Job gemacht, trotz der Niederlage jetzt gegen Kentucky, Jeff Brom. Wirklich fantastischer Coach und sie haben halt ja auch eine Defense dazu, die ordentlich für Furore sorgen kann. Florida State muss es mit der Defense gewinnen und die war größtenteils sehr gut. Es gab immer mal ein Spiel, wo es vielleicht ein bisschen besser hätte sein können. Aha. Ich vermag es sehr, sehr schwer zu tippen, weil letztlich hängt es davon ab, kann Tate Rodemaker mit den Receivern, die ja wirklich fantastisch sind, mit Benson, mit einer O-Line, die mindestens serviceable ist, genug Plays machen. Soll ich mit dem Außenseiter gehen? Nee, ich weiß es nicht. Es ist genauso Münzhof, wie ich mir das. Ich finde es total schwer, also nicht nur Münzhof, sondern total schwer, kann ich mir alles vorstellen, was in dem Spiel passiert. Nach dem Florida-Spiel wird man jetzt sicherlich nicht super optimistisch gegenüber der Offense sein, aber das lief dann in der zweiten Halbzeit immerhin besser. Ich bleib dabei, Florida State gewinnt das knapp. Aber das wird witzig werden.
Okay.
Gehst du dagegen, Christian?
Ich glaube, das ist einfach kein gutes Matchup für Louisville ist, weil ich denke schon, dass Florida State in den Lions in den letzten 1-2 Jahren nochmal sich ein bisschen verbessert hat und Louisville ist schon ein bisschen, die können auch den Ball werfen, aber es ist schon ein Running First Team. Auch da muss ich sagen, das letzte Mal seit Charlie Strong gefühlt diese, aber vielleicht vergesse ich auch ein paar Jahre dazwischen. Ich gehe da schon mit FSU und vermutlich auch ein bisschen deutlicher als du, aber ich würde mir wünschen, dass sich zum Coinflip entwickelt.
Das Ding ist halt, das Spiel findet zu einem Zeitpunkt statt, wo wenn dann Chaos schon stattgefunden hat. Also, ja. Wenn Alabama schon Georgia geschlagen hätte, zum Beispiel, ja, das werden die ja mitbekommen bei Florida State. Ja, bin ich gespannt.
Ja, du erhöht das den Druck? Eigentlich ist ja bei Florida State relativ egal, was sonst passiert, oder? Win and you're in und wenn sie verlieren, sind sie eh draußen, weil dann da wird das Komitee auch keine.
Sind sie immer drin, machen, wenn sie es gewinnen?
Ja.
Es ist schwer, also
ja,
es ist schwer, undefeated, sie rauszunehmen. Nein. Du kannst einen undefeated Power 5 Champ schwer rausnehmen.
Ja, eben, das ist es ja, ne? Also, aber am Ende hüpft dann wahrscheinlich doch die SEC über die Klinge. Also.
Aber ja, es ist halt schwierig, weil was passiert, wenn Florida State irgendwie ein hässliches Spiel 16-13 gewinnt?
Dann sind sie immer noch ungeschlagen.
Sie sind undefeated Power 5 Champ.
Ja, also, aber man weiß, dass das sehr, sehr schwer wird mit Backup Quarterback, vor allem wenn der dann Grütze spielt auch noch in dem Spiel.
Ja, stell dir vor, der verletzt sich noch.
Ja, genau, oder sowas. Oder der wirft 3 Picks und wirklich ganz schlimme. Und sie schaffen es mit der Defense irgendwie gerade so, da so ein Ding rauszuwirken.
Ich will es sehen, Jan. Ich will es sehen. Also es wird halt absolut brennen. Also,
auf jeden Fall.
Wenn ihr jetzt hier draußen bleibt, dann brennen alle, ja?
Ja, nee, das wird, das
wird angefangen bei Nick Saban, aber
wenn der das gewinnt gegen Georgia, gegen Nummer 1
und bleibt draußen, ja?
Das wird nicht, also das, nein, das.
Deswegen, wir brauchen deutliche Siege von Texas und auch einen halbwegs überzeugenden von FSU.
Ich dachte, bei FSU ist egal, weiß, wie.
Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es egal, meiner persönlichen Meinung. Meiner Meinung nach gewinnen, auch wenn die 10-7 in der Verlängerung gewinnen, sind sie drin. Du kannst
Alabama übrigens genauso dieses hässliche kleine Endline gegen South Florida
aus dem Boot nehmen. Ja, aber das ist schon lang her, das ist das Problem. Der Recency, und der ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Relevanz, wenn irgendein Team am Anfang der Saison ein Spiel liegen lässt und danach alles wegputzt, will man das natürlich lieber in den Playoffs sehen, als jemand, der sich so reinstolpert und reinwirkt. Kann ich ja nachvollziehen. Aber das wird auf jeden Fall eine Diskussion. Ich will sie eigentlich nicht sehen, weil dann schreien alle schon, wie toll es nächstes Jahr wird mit 12 Team-Playoffs.
Sehen wir einen Weg, wo die Missouri Tigers in die Playoffs kommen. Schwierig.
Herr Heddergott hätte bestimmt.
Ich wollte gerade sagen, also der rennt nackt über den Rathausplatz in Hamburg, kann ich dir sagen. Ne?
Ja, das möchte ich nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob er das selbst sehen würde, aber wollen würde, wie auch immer. Egal.
Gut. Ja, apropos hier, Heisman Voting bis 4. also doch noch drin.
Noch nach denen, genau. Irgendwo hatte ich nämlich gehört, dass das
Spiel 4. Dezember, 17 Uhr Ostküstenzeit.
Ja, und ich finde das eigentlich, also ich hätte in dem Fall gerne nicht recht gehabt, weil ich finde, eigentlich ist das ist eh immer gerade beim Heisman noch mal mehr Recency Bias, dass dann am Ende die Spiele darum macht, Jaden Daniels, da darf man auch gegen Georgia State da einfach durchspielen und 500 Touchdowns machen. Toller Spieler, überhaupt keine Frage, aber ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt den besseren Quarterback des Duells Washington gegen Oregon einfach nur wegen des Duells dann zum Heisman-Sieger machen sollte. Ich finde, da sollte man, gerade bei Heisman sollte man den ganzen Body of Work sehen. Das tut man in den letzten Jahren viel zu selten. Das heißt nicht, dass es unverdiente Sieger gab, aber es war dann am Ende oft immer entscheidend, wer die letzten Wochen richtig gut war.
Okay, dann war das mit dieser Marathon-Ausgabe der Sofa Quarterbacks College Football. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Lebt euer Leben nicht wie Bobby Petrino, kann man da nur sagen. sondern seid ehrlich und macht was Sinnvolles. Mehr US-Sport gibt's in der Big Show nachher um 17 Uhr und ja, Konferenzfinale, wir wünschen uns Chaos. Schöne Grüße an den Football-Gott, möge es geschehen lassen. Und dann sage ich danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.